Nicht nur One Love, ihr Lieben, sondern All Our Love for You and the Running. Im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. So, Philipp, was ist jetzt hier mit der WM und so? Mit welchem Armband oder mit was? Mit Trikot oder ohne Trikot? Ja, du bist ja ganz nah an der Quelle mit allen Nationalspielern per Du und ja, Ausrüstungsgegenstände und alles. Ja, was ist jetzt hier mit der WM?
Ralf, grüß dich. Ich, also da müsst ihr gleich mal hier ein bisschen einbremsen. Also das klingt jetzt mal wieder um um mich hier in VIP-Kreisen hier zu verorten. So ganz ist es nicht. Also ich kenne vielleicht ein, zwei Nationalspieler aufgrund unserer gemeinsamen...
Gnabry, Kimmich, Goretzka, wir sind schon mal drei.
Ja? Aufgrund unserer gemeinsamen, Tätigkeit für die drei Streifen könnte es sein, dass ich den einen oder anderen vielleicht kenne, aber bei weitem nicht, nicht die ganze Nationalmannschaft. Ich war hin und her gerissen. Ne? Ich bin natürlich hier studierter Politikwissenschaftler und grundsätzlich jemand, der aufmerksam auch Medien und journalistische Berichterstattung verfolgt. Jetzt ist ja das nicht ganz überraschend, dass diese WM derzeit in Katar stattfindet.
Doch das ist neu. Das war vor 4 Wochen, wusste ich noch nie.
War total überraschend, ja. Und ich, wie soll ich sagen, ich bin jetzt auch nicht der ganz große Fußballfan. Das ist auch kein Geheimnis. Da habe ich mich hier auch im Podcast schon geoutet. Was ich schon ganz gerne mal angeguckt habe, waren schon internationale Turniere. Ja, das fand ich ja schon irgendwie spannend. Und ich muss auch sagen, damals, hier die Zeit damals in Brasilien, da kann man auch als nicht Hardcore-Fußballfan, ist es nicht schwierig, da in diesen Sog reinzukommen, ne, wenn es dann irgendwie auch so läuft und so weiter und dann vielleicht auch ein paar Charaktere dabei sind, die das Ganze irgendwie dann auch irgendwie ausmachen. Und ich war diesmal eigentlich felsenfest davon überzeugt, dass ich davon gar nichts anschaue und habe auch schon immer, wenn man versehentlich die letzten Tage irgendwie mal auf diesem Sender, welchem Sender auch immer war, ich will jetzt nicht sagen, dass ihr es nicht angucken sollt, weil Ralf muss ja auch Brötchen verdienen hier beim Podcast.
So sieht's aus.
Fällt ja nichts
so
ab.
Sieht's doch
wir,
aus.
Wir machen das ja praktisch for free so ungefähr. Deswegen guckt gerne die WM, vor allem primär dann, wenn Ralf kommentiert. Ansonsten muss ich sagen, hatte ich mir eigentlich fest vorgenommen, nicht zu gucken. Und wie es dann halt so ist, heute Nachmittag war ich ein bisschen kaputt irgendwie von meinem Lauf, der war jetzt nicht spektakulär, aber es waren doch ein paar Höhenmeter mit dabei und so weiter. Jetzt ist es auch kälter. Ja, dann schön lecker Mittag gegessen, liegt man halt auf der Couch, wird ein bisschen schläfrig, hatte meine Tochter auf dem Bauch liegen, dann dämmert man so ein bisschen weg, dann wacht man irgendwann wieder auf, dann habe ich mal den Fernseher eingeschalten und dann war natürlich Deutschlandspiel. Ich muss gestehen, gar nicht gewusst, dass Deutschland heute gespielt hat oder an welchem Tag das erste Spiel war, ja, gegen Japan. Es war ein Hochgenuss, die zweite Halbzeit zu verfolgen, also wirklich grandios. Und vor allem auch die anschließenden, Interviews, primär vom Trainerstab, so will ich es mal ausdrücken. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich so viel mehr gucken werde tatsächlich. Außer du musst uns noch vorher mir immer mitgeben, am besten über den Bestzeit-Account, welche Spiele du kommentierst. Dann wäre das sicherlich was ich mir anschaue. Ansonsten, glaube ich, catcht mich das jetzt auch aufgrund des grundsätzlichen Setups dort vor Ort nicht so sehr, sage ich jetzt mal.
Also ich mache ja keine Live-Kommentierung beim Fußball, sondern ich mache vor allen Dingen Zusammenfassungen für Nachrichtensendungen, bla bla, aber eben auch für YouTube, ja, weil wir da ja umfangreiche Rechte haben. Da kann man sich dann so kleine Zusammenfassungen von mir angucken. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Ja, da habt ihr das Ganze in 3-4 Minuten, ja, jedes Spiel. Da muss man nicht so viel Zeit investieren.
Sportschau-Kanal?
Aber ich schaue natürlich alles, jedes Spiel von vorne bis hinten. Ja, Sportschau-Kanal.
Genau, ich wusste nicht, ob ihr für die WM jetzt einen extra Kanal gegründet habt oder ob das regulär. Okay. Sportschau-Kanal,
ja. Aber ich fand, sie haben ein starkes Zeichen heute gesetzt, ja, dass sie gleich gegen Japan verloren haben, um zu erkennen zu geben, dass sie, naja, wir wollen nicht spotten, ja, und ich mache euch gleich mal Hoffnung, ja, auf die nächste WM, ja. Nicht, dass alle wieder sagen, ach, das haben wir ja gar nicht gewusst.
Oh Gott, wo ist sie jetzt? Ich weiß es nicht, wo es ist, aber ich habe ein ganz schlechtes Gefühl.
Die nächste WM ist in Kanada, USA und in Mexiko.
Okay.
Ja, im Süddeutschen Zeitungsdossier könnt ihr nachlesen, mit welchen Tricksereien und Schiebereien, die WM überhaupt dahin vergeben worden ist. Ja, und weil das viele wahrscheinlich nicht so direkt auf dem Schirm haben, weil Mexiko komischerweise, obwohl es eine riesen, nicht nur Laufnation, sondern vor allen Dingen auch Fußballnation ist, überhaupt nicht so auf dem Fokus der europäischen medialen Beobachtung ist. Ja, die jedenfalls durften mehrere Spiele in der WM-Qualifikation nur ohne Zuschauer austragen, wegen homophober Ausschreitungen beim Fußball. Ja, also da kommen wir gleich in die nächste fantastische Region für, das ist, ja, wir können es mit Sarkasmus nehmen oder wir können einfach sagen, ach, wie schön ist unser Sport. Ja?
Gott sei Dank.
Wir waren aber auch mit der WM da in Doha. Ja, ich war ja schon da. Ja. Deshalb habe ich auch tatsächlich einen etwas differenzierten Blick auf das Ganze. Ich habe das vielleicht schon mal hier gesagt. Katar ist ein schwieriges Land, gar keine Frage, aber die sind auf dem Weg. Der Weg ist vielleicht noch weit, an vielen Stellen auch zäh, das ist gar keine Frage. Aber dass wir dann plötzlich Saudi-Arabien toll finden, nur weil die jetzt gerade gegen Argentinien gewonnen haben, die sind noch im Mittelalter. Ja, die sind noch im Mittelalter und zwar ganz weit drin. Ja, also deshalb, man muss immer auch ein bisschen Relationen sehen. Das vergessen wir oft gerne in unserer unglaublichen moralischen Überlegenheit gegenüber allen, jedem und dem Rest der Welt. Ja, da würde ich mir manchmal auch ein bisschen mehr Differenziertheit in der Betrachtung wünschen. Ja, ich weiß nicht, ob du Thomas Hitzlsperger kennst. Der hat das tatsächlich, ja, dass der schon mal ein bisschen differenzierter drauf guckt und das gefällt mir bei dem immer ganz gut.
Wie ist
und jetzt wenden wir uns im Laufen zu, ne? Du warst schon wieder Trailrun, ja, und du hast immer noch neue Strecken an deinem neuen Lebensmittelpunkt, ja, ist ja erstaunlich.
Ja, ich
läufst zu wenig.
Ich wollte gerade sagen, ganz regelmäßig ist der Laufrhythmus noch nicht. Es gab auf jeden Fall in der letzten Woche, seit unserer letzten Ausstrahlung, auf jeden Fall auch Tage, wo ich einfach tatsächlich zu müde war oder auch ganz ehrlich keinen Bock hatte, weil ich Besseres zu tun hatte sozusagen den Tag über und da ja natürlich auch nach wie vor fasziniert bin, jeden Tag so neu mitzuerleben. Aber ich bin immer noch primär gerade, wenn ich laufen gehe, dann auch ein bisschen um rauszukommen, abzuschalten. Workouts habe ich jetzt wirklich, glaube ich, in den letzten 2 Wochen keins gemacht, sondern tatsächlich dann meistens lieber die Terex-Schuhe angezogen und bin ein bisschen Offroad unterwegs gewesen. Und tatsächlich gibt es hier durchaus auch, hier Regensburger, ihr wisst Bescheid, den Jurasteig auch. Der schlängelt sich hier quasi unter anderem auch durchs Labertal oder oberhalb des Labertals. Und da war ich heute Morgen unterwegs und da gibt es natürlich auch im Prinzip endlose Abzweigmöglichkeiten im Wald. Das ist natürlich jetzt mit dem Laub und so weiter manchmal auch nicht so einfach. Ich glaube, da wird man manche Pfade oder Trails auch gar nicht so sehen jetzt mehr, weil natürlich da jetzt auch nicht viele Wanderer derzeit unterwegs sind. Aber ich war heute Morgen mal unterwegs und in Abenteuerlust bin quasi dann nicht die Strecke, die ich kannte, rechts weggelaufen an dem Schild, sondern habe gesehen, da geht es ja links auch irgendwo lang. Aber ich hatte keinen Plan, wohin. Irgendwo wird man wieder rauskommen. Irgendwann werde ich schon auch irgendwie wieder einen Ort kennen, der mir bekannt vorkommt. Und das macht Spaß. Also das ist irgendwie, wie soll ich sagen, ich glaube, wir haben das in der Vergangenheit schon mal thematisiert, als ich gesagt habe, dass mir Traillaufen so als an den lockeren, entspannten Tagen einfach Freude bereitet, ist dieser Entdeckermodus in Anführungszeichen. Das klingt jetzt sehr hochtrabend, aber einfach zu sagen, hey, ich laufe jetzt nicht die Runde, die du seit 15 oder 20 Jahren kennst und die halt mehr oder weniger in Anführungszeichen langweilig ist. Laufen ist nicht langweilig, Laufen ist immer schön, wenn man draußen sein kann, aber halt so an der Donau lang ist jetzt nicht so spektakulär. Schön, aber jetzt nicht spektakulär. Und das macht natürlich dann schon anders Freude nochmal, wenn du halt wirklich irgendwo im Wald bist, wo du überhaupt keinen Peil hast, ob du hier schon mal warst und dich einfach so ein bisschen fallen lässt, diese Wege zu erkunden. Und das habe ich heute gemacht und dann ist die Runde auch tatsächlich ein bisschen länger geworden. Ich hatte eigentlich gar nicht so viel Zeit eingeplant. Wir hatten heute nochmal Handwerker tatsächlich im Haus, die so ein paar Restarbeiten noch erledigen durften sozusagen. Das hat auch alles geklappt, dann hatte ich aber gar nicht so ein riesen Zeitfenster. Ja, wie es dann halt so ist, dann denkt man sich so, ich mach's trotzdem, wird schon trotzdem so 12 Kilometer sein. Und dann waren es jetzt 17. 17 ist ja auch kein Drama, aber hat natürlich ein bisschen länger gedauert. Man ist ja auch im Wald dann nicht ganz so fix unterwegs. Und war schön. Also, ich meine, um die Uhrzeit, klar, die meisten normalen Menschen müssen arbeiten. Ich war dann um 10:30 oder was, bin ich, glaube ich, laufen gegangen. Da war ich auch gefühlt der einzige Mensch, der irgendwie da auf diesem Pfaden im Wald unterwegs war. Und war sehr abgeschieden, bisschen so. Ja, ist das Nebel? Ist kein Nebel eigentlich so richtig, aber ihr wisst, was ich meine, wenn so zwischen den Bäumen so dichter Nadelwald noch so neblige Fetzen drin hängen und so, also war sehr schön auf jeden Fall.
Also unser Gast, die gute Thea, wird natürlich milde lächeln, wenn du sagst, ich habe so einen vollen Tag gehabt und war ein bisschen müde. Ja. Aber wahrscheinlich ist sie zu höflich dafür, dich auszulachen. Ja, dann deshalb machen wir das mal stellvertretend. Richtig. Ja, so ist das als Jungvater. Ne?
Da, die Nächte sind nicht mehr ganz so wie vorher.
Ja, die sind nicht ganz so und so. Ja, aber das wiegt das andere alles auf, das ist schon klar. Das ist richtig. Und sagen wir mal, das andere ist ja eine klassische Mittelfeldspielerfrage, ne? Rechts oder links kreativ werden. Ja,
richtig.
Ist ja, um das nochmal zu spielen. Ja. Ich bin ja tatsächlich jetzt die nächsten Wochen und seit dem Wochenende schon in Mainz. Ja, nicht die Donau, sondern der Rhein ist ja hier direkt vor der Tür. Und tatsächlich war die Wettervorhersage eigentlich sehr bescheiden für die ganze Woche. Und Montagmorgen, ja, ich mache die Vorhänge auf und sehe direkt Sonne und denke, okay, hilft nichts. Schuhe an, direkt an Rhein, ist wirklich toll hier zu laufen. Ja, ich mag das sehr. Hab das ja während der Olympischen Winterspiele, da waren wir ja auch hier in Mainz alle, für die Berichterstattung schon genossen. Und es ist großartig. Ja, ich warte noch auf die Angebote von euch lieben Mainzerinnen und Mainzern, ja, Lehrerinnen und Nachlesen, sagen wir. Also wer Bock hat, ein bisschen laufen zu gehen, ich bin leider nicht zeitlich flexibel, sondern es müsste sich ein bisschen leider nach meinem Zeitplan richten. Ich bin sehr schlecht im morgens früh laufen. Heute Morgen habe ich dann gedacht, okay, heute fährst du mal mit dem Fahrrad, ja, weil das Wetter war halt super. Also mit dem Fahrrad dann zum Lerchenberg, wo das ZDF ja zu Hause ist, hoch. Und beim Frühstück um 8, ja, ein Kollege, ja, ich war heute Morgen schon um 6:30 laufen. Ich so, oh Gott, ja, also es gibt genug Verrückte, krass, auch bei uns im Team, ja, die sich aber hier wirklich, das ist, das animiert, ja, das ist tatsächlich so, ja, dass man gleich dann hier raus will und es laufen wahnsinnig viele Leute hier morgens rum. Ich bin auch nur überholt worden, das war toll.
Das heißt, du bist aber mit quasi allen anderen Journalistinnen, Journalistenkollegen in demselben Hotel?
Nee, es ist ja hier nur ARD und ZDF, also nur die elektronischen Medien. Ja, logischerweise dann die ZDF-Kolleginnen und Kollegen wohnen ja hier oder leben hier.
Ja.
Die Leute vom SWR auch. Also wir sind auf mehrere Hotels verteilt.
Okay, okay, okay.
Also, aber ich bin in einem Hotel hier direkt unten am Rhein, muss nur rausfallen und bin direkt auf der Laufpromenade. Ist wirklich fantastisch.
Ja, also Leute, meldet euch gerne natürlich bei Ralf entweder direkt oder über
den Bestseller-Account. Bitte, danke.
Dann habt ihr die Möglichkeit, mit Ralf tatsächlich eine Runde zu drehen am Rhein. Die Frage ist natürlich nur genau, wir müssen den Spielplan studieren. Die Ralfs potenzielle Trainingszeiten richten sich ausschließlich an den Spielen, die tagsüber anstehen.
Ja, und das hast du ja noch gar nicht mitgekriegt. Also die ersten Spiele sind halt tatsächlich morgens um 11 schon.
Mhm.
Ja, dann vorher trainieren, das ist eine Hetzerei, das mache ich auch nicht, habe ich nicht gerne.
Du musst ja auch ein bisschen vorher im Studio sein wahrscheinlich, oder?
Also ja, da muss man dann eine Stunde eher da sein und so. Das ist dann halt schon ein bisschen nervig. Aber die letzten Spiele sind abends um 8.
Mhm.
Und dann hat man natürlich ein bisschen Zeit den Tag über. Ne?
Ja.
Also wenn man, je nachdem, welche Spiele jetzt gerade auf dem Plan stehen. Ne? Aber das ist ganz normal bei so einem Ereignis. Ja, da versuchst du halt, das irgendwie so ein bisschen da drumherum zu machen und nicht zu hart zu trainieren, weil wenn du das machst, dann werden die Leute irgendwann krank, ja, weil man sehr lange Tage hat, ja, tendenziell eher nicht so regelmäßig und gut isst, ja, wobei das hier noch vergleichsweise besser ist als
wie ist denn die Kantine beim ZDF
vor Ort ist.
Ist das da der Place to be, wo man in den Pausen, in den Übertragungspausen
ja,
sich trifft und speist, oder?
Ja, das ist tatsächlich gar nicht die ZDF-Kantine,
so,
weil wir in einem Sondergebäude sind, wo früher Dreisat drin war, und das gibt es eine Extra-Kantine. Die ist sehr okay.
Also heißt das, so, wie man sich das beim Öffentlich-Rechtlichen vorstellt, Champagner und Kaviar wahrscheinlich, oder?
Genau, so stellt ihr euch das vor, ne? Tatsächlich gibt es vernünftigen Salat und gescheite vegetarische Gerichte, also so, wie es eigentlich sein muss, ja. Es gab schon zweimal Fisch.
Okay.
Ja, also Montag und heute, da war ich auch ein bisschen überrascht, weil, sagen wir mal, bei anderen nicht so gut sortierten Kantinen kenne ich das auch, dass dann der Klassiker, ja, freitags gibt es dann irgendwie so eine
Alibi-mäßig.
So ein aufgetautes Ding, dann dick frittiert und so, ja, wo du auch denkst, okay, besser nicht. Ja, weil ja, das Risiko bei Fisch ist ja immer, wenn es schlecht wird, dann geht es einem richtig schlecht.
Ja, das stimmt.
Ja, und dann fällst du gleich aus. Also da muss man, ja, da haben schon Kollegen bei Veranstaltungen ganz, ganz böse in die Giftkiste gegriffen. Mhm. Ja, ich kann mich an einen Kollegen erinnern, vor dem Zehnkampf in Ratingen.
Oh Gott.
Ja, freitagsabends den ganzen Tag nichts gegessen. Oh, super, ne? Die Spaghetti Marinara, ja, und dann war da irgendwas schlecht dran. Und dann hat er natürlich die ganze Nacht auf der Toilette verbracht, ja, und war am nächsten Morgen eher grün im Gesicht. Ja, und das ist dann halt natürlich überhaupt nicht lustig.
Nein.
Hast du schon mal sowas gehabt vom Wettkampf, dass du mal irgendwie den Magen verdorben hattest oder sowas?
Gott sei Dank nicht. Also gerade bei den sehr wichtigen Rennen. Natürlich ist jedes Rennen, was man irgendwie macht, für einen persönlich wichtig. Aber ich sage jetzt mal die High-End-Rennen und wo es ja auch um ordentliche Ernährung im Vorfeld geht, sprich Marathons bei uns in aller Regel, wo Carbo-Loading ja natürlich extrem wichtig ist, die Tage vorher. Da bin ich wirklich 3 Tage vorher, lass mal sagen, ja, Samstag, Freitag, Donnerstag, würde ich sagen, schon eher sehr stark mit dem Fokus auf Kohlenhydrate unterwegs und versuche auch alles zu vermeiden, was irgendwie, das ist dann jetzt keine kulinarische Hochgenuss mehr, man versucht sie ja wirklich sehr zu reduzieren, achtet im Hotel meistens ja auch dann schon drauf, was ist da für eine Soße dabei und keine großen Experimente mehr zu machen. Deshalb hatte ich bislang Glück. Ich überlege gerade, mir fallen spontan 2 Beispiele ein, wo das schon mal nicht gut gegangen ist von Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, einmal habe ich, das wirst du vielleicht sogar auch noch wissen, ich glaube, einmal ging es Ariane Friedrich, also der ehemaligen Hochspringerin, glaube ich, ziemlich schlecht vor irgendeinem ganz großen Ding auch. Das war irgendwas Internationales. Da hat sie, glaube ich, Sushi am Abend vorher gegessen und konnte dann auch am nächsten Tag, glaube ich, nicht antreten, weil da irgendwas nicht in Ordnung war. Und ich meine, dass bei Arne Gabius auch schon mal was war, vor dem Berliner Halbmarathon, meine ich. Ich weiß nicht mehr, ob es Fisch war oder irgendwie was, sagen wir mal, eher stark gewürztes oder sowas, aber da war auch was und dann ist er da, glaube ich, dann den Halbmarathon, musste er, glaube ich, abbrechen, ist aber dann noch durchgejoggt in 1:20 oder so, just for fun. Aber ja, also passiert natürlich auch im Profifeld, Leistungssportumfeld kann das schon passieren. Ich war aber ansonsten immer echt sehr vorsichtig, zumindest bei den großen Marathons. Aber klar, also du kannst auch bei kleineren Rennen, ja, ich erinnere mich jetzt an die Bahnzeit damals zurück, da klappt dann manchmal was nicht mit der Anreise und dann war das natürlich damals sehr viel weniger professionell, würde ich jetzt mal sagen, wie man das sonst bei großen Marathons kennt, wo du halt 3-4 Tage vorher hinfliegst, wo du dann wirklich in der Regel von den Organisatoren umsorgt wirst, dass du dich wirklich entspannen kannst, dass du dich auf das Rennen vorbereiten kannst. Ey, früher bist du halt mit irgendeinem Ryanair-Ticket, weil du dir keine Kohle hattest, bist du nach Dublin geflogen und von dort musst du dann noch einen öffentlichen Bus nehmen, wo du dann irgendwie am Meer entlang runter nach Cork gefahren bist und dann warst du da abends um 11 Uhr da, dann gab es natürlich im Hotel nichts mehr zu essen, dann haben die eine Schale mit Cornflakes in die Hand gedrückt, wo du gesagt hast, ja, hier, das können wir dir noch als Abendessen anbieten und am nächsten Tag hast du dann irgendwie rennen müssen. Natürlich erst am nächsten Abend dann bei den Bahnrennen im Sommer hast also dann schon noch ein bisschen Zeit gehabt, tagsüber was zu essen, aber so ein englisches Frühstück hast dann auch keinen Bock gehabt, am nächsten Tag reinzuziehen, sage ich jetzt mal. Also das war dann ernährungstechnisch
schön mit Speck und Baked Beans.
Ja, ne? Genau,
Baked Beans. Ja, mit das noch ein bisschen Fisch und Chips
Würstchen,
und Pein geschoben, dann geht's.
Genau. Also da gab es schon abenteuerliche Situationen, sicherlich, wie man das dann irgendwie umschifft hat und so. Da ist man dann auch irgendwann sehr, sehr simpel und ist auch manchmal einfach froh über eine Scheibe Toastbrot mit ein bisschen Marmelade oder sowas. Aber für ein Rennen, sagen wir mal, bei 3000 Metern, ich bin damals auch in Cork bin ich knapp über Bestzeit geblieben, aber ich bin auch mal in Dublin gelaufen, glaube ich 7:52 über 3000 Meter meine Bestzeit. Ja, für so eine kurze Zeit, sage ich jetzt mal, ist natürlich die Ernährung im Vorfeld jetzt nicht ganz so kriegsentscheidend wie vor einem Marathon, sondern wenn du da irgendwie mittags einen Teller Nudeln ohne irgendwas bestellst, das kriegst du ja fast überall auf der Welt, dann bekommst du damit eigentlich schon klar.
Was hast du gesagt? Ein Teller Nudeln mit ohne alles?
Ja, genau, ohne alles. Einfach, gib mir Nudeln, keine safe. Soße.
Einmal safe,
genau. Bitte. Play it safe. Hau ich mir 5 Stunden vorher rein und dann noch einen Riegel vorm Aufwärmen, dann passt das schon irgendwie.
Ja, also tatsächlich nehme ich fast immer jetzt auch irgendwie Sachen mit, ne? Also dass man irgendwie ein paar Riegel da hat und ein bisschen Müsli und so ein Kram, ne? Weil ich trinke jetzt ja auch nicht mehr Milch, sondern habe dann irgendwie eine Soja oder Hafermilch oder irgendwas dabei. Okay. Ja, und natürlich von unserem Partner auch heute wieder, ja, Athletic Greens mit AG1. Habe ich die Travel Packs natürlich dabei, ja, weil das ist eben schon eine besondere Situation, selbst wenn du vernünftig dich ernährst, das Frühstück ist super hier im Hotel, als Ergänzung nur zu empfehlen, gerade in Stresssituationen, gerade wenn ihr privaten, beruflichen oder euch Trainingsstress auferlegt, ja, ist das als Ergänzung zu einer vernünftigen Ernährung unbedingt zu empfehlen. Und gibt natürlich von uns auch noch ein Special Offer dazu.
So schaut das aus, Ralf. AG1, das sind 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals und lebende Kulturen. Das wissen die Leute, die hier zuhören, wissen Bescheid, denn AG1 ist hier schon lange Werbepartner bei uns. Bei mir heute Morgen nicht vorm Frühstück, sondern tatsächlich heute nach dem Laufen hat es das gegeben. Ja, ich habe es schon angeteasert, Schlaf ist momentan jetzt sicherlich nicht so, wie das sonst so ist. Das heißt, grundsätzlich ist das Immunsystem vielleicht aktuell schon ein bisschen fragiler, sagen wir mal. Und da ist natürlich AG1 perfekt, denn beispielsweise Kupfer, Folat, Selen, Zink und die Vitamine A, B12, B6 und C helfen natürlich, das Immunsystem zu unterstützen. Es hat natürlich noch viele andere Vorteile, beispielsweise für euren Energieaushalt, Muskelerholung, Herzgesundheit, Hormonfunktion und weitere. Und Ralf hat schon gesagt, unter www.athleticgreens.com/bestzeit bekommt ihr nicht nur eure Monatspackung AG1, sondern bekommt zusätzlich noch unseren Special Deal. Das ist quasi, das sind die 5 Travel Packs, von denen Ralf beispielsweise gerade gesprochen hat, ein Jahresvorrat an Vitamin D3. Auch wirklich wichtig jetzt in dieser dunklen Jahreszeit, weil wir natürlich nicht mehr sehr viel Sonne haben, die direkt auf unsere Haut trifft. Das ist wichtig für die Knochengesundheit und auch fürs Immunsystem. Und ja, ein Shaker und eine Aufbewahrungsdose gibt es auch noch on top. Also schaut gerne vorbei, www.athleticgreens.com/bestzeit.
Jetzt stellt sich ja für mich die entscheidende Frage, hat deine Tochter schon Laufschuhe? Welcher Sport soll es werden und warum schwimmen?
Ganz so weit sind wir noch nicht. Also ich bin natürlich gar nicht der oder möchte auch gar nicht der Vater sein, der dann seine Tochter in eine bestimmte sportliche Schiene drückt. Vielleicht hat sie auch mal später gar keinen Bock auf Sport. Ich versuche natürlich bestmöglich vorzuleben, dass Sport toll ist und wichtig und gut und ja auch natürlich Freude bereitet. Was natürlich dann eine mögliche Entwicklung, in welche Richtung auch immer anbelangt, versuche ich alles zu unterstützen, was ich irgendwo, sagen wir mal, vertreten kann. Gibt vielleicht auch ein paar, muss ich mir kurz überlegen, ein paar abgespacete Sachen, wo ich vielleicht auch nicht so dahinter stehe, aber grundsätzlich bin ich jetzt nicht der sagt, oh Gott, die Tochter, die muss aber dann auch mal später mindestens mal laufen oder Leistungssport oder irgendwas machen. Da habe ich tatsächlich im Zuge der letzten Monate oft drüber nachgedacht, ob ich meiner Tochter eine Leistungssportkarriere empfehlen würde. So sagen wir es mal vorsichtig. Also klar, es gibt die Eltern, die versuchen vielleicht irgendwelche selbst nicht erfüllten sportlichen Träume in den Kindern verwirklicht zu sehen. Also da gehöre ich jetzt grundsätzlich mal nicht dazu. Ansonsten Leistungssport auf dem Level zumindest, wie es ich gemacht habe, ist natürlich in vielerlei Hinsicht ganz toll gewesen. Unvergessliche Erfahrungen gemacht, tolle Menschen getroffen, die wahnsinnig wichtig für mein Leben sind, ja, nicht zuletzt auch meine Frau. Ja, Olympische Spiele, andere Kulturen, andere Länder, das ist alles cool, aber es wäre jetzt halt auch Quatsch zu sagen, dass alles in meinem sportlichen Leben geil war und jede Erfahrung super war und alles eine vernünftige, gesunde Entscheidung war. Also natürlich gehören auch 3 OPs dazu, weil ich unvernünftig war, weil man vielleicht zu einer gewissen Zeit auch falsche ärztliche Berater hatte, weil man zu einer Zeit in jungen Jahren vielleicht auch Schmerzmittel missbraucht hat, die dann überhaupt zu solchen gravierenden Verletzungen geführt haben. Also ab einem gewissen Punkt ist es halt so, das ist halt ein Trade-off. Ne? Es ist halt so, du bist halt irgendwie in so einer Spirale drin und junge Menschen sind dann natürlich total dahinterher, ihren leistungssportlichen Horizont zu erforschen und auszureizen, gerade im Hinblick auf Olympische Spiele oder sonst, wie auch immer diese Ziele aussehen mögen. Aber man ist natürlich auch sehr abhängig von Menschen, die in deinem sportlichen Umfeld sind und dann hoffentlich auch die richtigen Berater sind. Und da gibt es leider trotzdem auch viele schwarze Schafe, muss man auch sagen. Also viele Trainer, die vielleicht ihrer Verantwortung sich da nicht so bewusst sind oder Ärzte oder wie auch immer. Und ja, da ist jetzt nicht alles geil, glaube ich, was man da so erlebt hat oder was man vielleicht auch gemacht hat. Und alles gut. Sport grundsätzlich natürlich super. Sport auch ambitioniert zu machen sowieso. Ob es dann am Ende so der 100%ige Hardcore-Leistungssport sein muss, weiß ich nicht, ob ich da so happy mit wäre. Aber andererseits, solange die Kinder glücklich sind, ist man, glaube ich, als Eltern natürlich auch glücklich. Aber wenn sie vielleicht eher die musische Seite ihrer Mutter noch, entdecken sollte, mit dem ich jetzt zwar nicht so viel anfangen kann, also ich finde Musik toll, ich finde es auch total beeindruckend, wenn jemand musikalisch ist, ich habe leider gar keine Kenntnisse, dann fände ich es natürlich auch toll, das zu unterstützen.
Okay, also Eiskunstlauf-Vater, ich sehe es schon.
Genau, und dann immer drillen zum Training und so diese typischen Videos, die man sonst aus Russland oder China kennt, mit diesen Dehnübungen bei kleinen Kindern, wo die dann noch sich irgendwo draufsetzen. Dann, ach Gott, ja. Nee, also man kann das, glaube ich, jetzt nicht so im Reißbrett vorher planen. Also vielleicht gibt es welche, die das können. Ich gehöre da, glaube ich, nicht dazu. Sport auf jeden Fall fände ich cool, fände ich wichtig. Man lernt viele wichtige Werte fürs Leben, also auch Kameradschaft und natürlich auch Disziplin und auch dieses Belohnungsding, wenn man diszipliniert ist und arbeitet, dass man dann auch Fortschritte sieht. Das ist alles total wichtig und gut. Aber ob es am Ende dann wirklich so ein richtig krasser Leistungssport sein muss, wenn es das Kind möchte, also das ist ja wahrscheinlich bei meinen Eltern ähnlich gewesen, die haben jetzt auch nie geplant, dass es bei mir mal in so eine Richtung geht, und dann will man das Kind natürlich auch unterstützen und auch nicht davon abhalten, wenn es das Kind glücklich macht, aber ab einem gewissen Punkt, nach der Jugend so, nach der U20 vielleicht, wo dann irgendwann auch dieser vielleicht Aspekt Profitum oder wie auch immer ansteht eventuell, ist, ja, also...
Ja, du hast es ja schon häufiger geschildert, dass du ja eigentlich in so einer eher rumpeligen Phase deiner sportlichen Karriere warst, in dem Übergang von Schule, Junioren in Erwachsenenbereich. Wie haben denn deine Eltern dich da beraten? Haben die dann gesagt, ja, versuch's weiter, oder haben die gesagt, vielleicht doch mal nach einem Studium oder nach einer Ausbildung oder so weiter gucken, oder haben die dich immer gelassen?
Ich glaube, das ist halt auch ganz schwierig für Eltern. Ich schätze, dass meine Eltern in dieser Situation waren, dass halt sie gesehen haben, gerade in dieser Teenagerzeit, wo ich diese Wachstumsprobleme auch vielfach hatte, die mich halt mehr oder weniger 3 Jahre, 3,5 Jahre eigentlich komplett aus dieser regelmäßigen Sportwelt rausgenommen haben, wo ich nur sporadisch mal ein bisschen crosslaufen konnte. Das war für mich doppelt schlimm, weil ich den Sport nicht machen konnte, der mir viel Freude gemacht hat, wo ich das Gefühl hatte auch, ich hatte nicht das Gefühl als Jugendlicher, dass ich wahnsinnig viel kann oder in wahnsinnig viel gut bin. Ich hatte aber das Gefühl, dass Laufen mir immer Spaß gemacht hat und dass das schon was ist, was ich verhältnismäßig gut kann. Und hatte auch meine besten Freunde im Sportverein. Und dadurch so aus dieser Welt rausgerissen zu sein, das war für mich schon sehr schlimm. Und ich glaube, dass es für Eltern schlimm ist, zu beobachten, dass das ein Kind unglücklich macht sozusagen, dass du aufgrund von körperlichen Einschränkungen sozusagen oder Schmerzen nicht das machen kannst, was ein Kind glücklich macht. Gleichzeitig haben die natürlich immer, weil sie das ja genau gesehen haben und weil man natürlich diese ganzen Horror-Stories von abgestürzten Sportlern kennt sozusagen, die alles auf eine Karte gesetzt haben, waren die immer sehr dahinterher. Die sind ja sehr... haben versucht, mich, glaube ich, immer sehr bodenständig zu erziehen, immer Schule fertig machen. Auch wenn sie gemerkt haben, dass ich mich da vielleicht in der Schulzeit schwerer getan habe, weil ich auch keinen Bock auf Schule hatte. Das ist natürlich jetzt keine Ausrede, aber das ist für Eltern, glaube ich, auch dann trotzdem schwierig. Die waren immer sehr dahinterher, dass ich das Abitur zumindest mal abschließe. Und danach gesagt haben, okay, theoretisch, du bist volljährig, wir können dir nichts mehr vorschreiben, aber uns wäre sehr daran gelegen, dass du irgendeine Art von Berufsausbildung oder irgendein Studium zumindest mal durchziehst und abschließt. Was du danach machst, feel free, whatever you wanna do, so ungefähr. Und tatsächlich mache ich ja immer noch irgendeinen Quatsch, der nichts mit meinem Studium zu tun hat. Wobei ich rückblickend sagen würde, dieses Politikwissenschaftsstudium und auch vielleicht sogar die 2 Semester VWL, die ich dann geschmissen habe, das war wichtig, habe ich in dem Alter damals gar nicht gesehen mit Anfang 20, habe das eigentlich verflucht, mich selber verflucht so ein bisschen, so, warum machst du das, du musst das gar nicht machen, du kannst eigentlich machen, was du willst, aber irgendwie so aus Verantwortung, also so aus Pflichtgefühl das noch beendet. Rückblickend, beste Entscheidung ever, an der Uni mal gewesen zu sein, ganz andere Perspektiven und andere Menschen getroffen zu haben, die nichts mit Sport zu tun haben, für die Allgemeinbildung sehr gut gewesen, für analytisches Arbeiten, für auch Quellenrecherchen etc. Total wichtige Zeit für die persönliche Reifung, glaube ich, gewesen bis so Mitte 20. Insofern, ja, das Leben ist, glaube ich, sehr von Perspektiven geprägt und ich bin jetzt ja noch nicht so alt, ja, auch wenn ich das gerne damit natürlich ein bisschen kokettiere, aber natürlich mit 35 sehe ich so viele so anders wie mein 15-jähriges Ich, wie mein 20-jähriges Ich, wie mein 25-jähriges Ich. Mein 25 klingt jetzt nicht weit weg von 35, aber ich denke mir, ey, mit 25 war ich nur ein Kind, also gefühlt zumindest von dem, was man so, wie man gelebt hat oder wie man dachte. Und ja, also die waren, ich glaube, dass das schwierig ist. Natürlich haben die immer versucht, dass man irgendwas Sicheres abschließt und Bildung ist halt nun mal extrem wichtig, auch einfach um gewisse Zugangskriterien überhaupt sich zu haben. Und ich kenne auch ein Beispiel, ich nenne jetzt keinen Namen, ein für damalige Zeiten wirklich großes Lauftalent. Ich glaube, er war 1 oder 2 Jahre älter, hat damals, glaube ich, auch die Schule geschmissen oder abgebrochen, weil er natürlich dachte, die große Karriere kommt und man wird da international erfolgreich sein. Und vieles davon ist dann halt nicht eingetreten, weil eine Verletzung kam, weil man dann weg war und weil vielleicht das eigene Talent am Ende des Tages dann auch nicht groß genug war. Und das sind natürlich dann schon auch tragische Fälle, die das Leben dann nicht mehr leichter machen, sagen wir mal von da an.
Also mein 35-jähriges Ich war auch noch ganz schön durcheinander.
Das, ich wollte gerade sagen, in 10 Jahren denke ich wahrscheinlich über mich jetzt genau das Gleiche.
Nee, das ist ja, das sind ja tatsächlich so Wendungen, ja. Und es hat ja im Sport eben auch ganz viel, wie du gesagt hast, mit auch ein bisschen Glück und Pech, ne? Und es ausreizen oder es vernünftig angehen oder eben ein Umfeld, Trainer und so weiter, Betreuer zu haben, die einen bewahren können.
Genau.
Aber das funktioniert natürlich auch nicht immer, ja. Nee. Also entweder bist du in der Lage, dann ein Hochleistungs- oder Höchstleistungstraining auszuhalten, ja, oder du musst halt Marathon laufen.
Genau.
Ja, du kannst nicht mehr ballern auf der Bahn.
Richtig, irgendwann muss man halt sagen, man muss irgendwas Langes machen, weil alles andere nicht mehr geht.
Ja. Ja, also deshalb bin ich natürlich fast noch viel ehrfürchtiger vor solchen Biografien, ja, wie sie unser Gast ja heute hat. Ja, weil das sind halt so Sachen, wo ich mir immer denke, meine Güte, ich finde meinen Tag so schon anstrengend, ja. Und jetzt mal von außen drauf geguckt oder mal so neben sich gestellt, ist das lächerlich, ja, wenn ich da andere Leute vergleiche. Sowohl vom Aufwand her als auch von Termin zu Termin sich bewegen, ja, das ist halt in unserer Sparte halt anders, ja. Klar hat man irgendwie vielleicht ein bisschen mehr so eine immer mit Dingen vom Kopf her beschäftigt sein, ja, also nicht so etwas weglegen, ja, wie man, wenn man irgendwo beschäftigt ist, mal sagt, okay, jetzt gehe ich nach Hause und dann.
Ich weiß genau, was du meinst.
Das ist bei uns nicht so.
Bei Selbstständigkeit, ja, gibt es das nicht.
Das permanent weiterdreht, ja. Und natürlich auch mit den Optionen über Internetzugänge, über Social Media und so weiter, über das Handy, das hört halt nicht auf. Das ist 24/7.
Richtig.
Ja. Und das ist bei, sagen wir mal, eher Angestelltenverhältnissen, wo ich dann halt auch mal ein Ende setzen kann, noch anders. Ja. Aber trotzdem denke ich mir auch immer, boah, okay, jeden Morgen 6 Uhr aufstehen und dann erstmal laufen gehen oder schwimmen gehen oder Radfahren oder. Das ist schon ein Brett, ja.
Auf jeden Fall. Das ist hart. Also das erfordert sehr viel Disziplin und einen offensichtlicher unbedingten Willen, beides zu machen. Man könnte ja sagen, ab einem gewissen Punkt, ich möchte mir das nicht mehr antun. Ich habe vielleicht während des Studiums schon eine Doppelbelastung durchgemacht mit Leistungssport plus eben Studium und möchte mich nach dem Abschluss vielleicht eher auf die berufliche Karriere konzentrieren oder wie auch immer. Wäre, glaube ich, das Normalste von der Welt, wenn man das so macht. Umso beeindruckender ist es ja, dass es bei Thea Heim ja doch ein bisschen anders aussieht. Und bin da auch sehr gespannt, sie heute hier bei uns im Podcast zu haben. Denn tatsächlich waren wir über einige Jahre hinweg Vereinskollegen, Kolleginnen sozusagen bei der LG Regensburg, wofür sie immer noch startet und auch in ein paar Trainingslager. Das war allerdings alles noch zu Studiumszeiten. Und das wird, glaube ich, ganz spannend zu sehen und zu hören, vor allem, was sie für einen sportlichen Werdegang durchgemacht hat. Ich sage mal so viel nur, ihre sportlichen Anfänge lagen nicht in der Leichtathletik und dann allerdings auch ihre Transformation von der Athletin, wie ich sie zuletzt noch in Erinnerung hatte, das war nämlich nicht auf der Straße, sondern das war in verhältnismäßig kurzen Laufdistanzen, sage ich jetzt mal, wo man jetzt auch nicht unbedingt davon ausgeht, dass man dann irgendwann mal da ankommt, wo sie nun jetzt ist. Und ja, ich weiß nicht, möchtest du noch was hinzufügen, bevor wir Thea hier dazu holen, Ralf?
Ja, Thea, erstmal herzlich willkommen in unserer wunderbaren Bestzeitwelt. Wir sind sehr glücklich, mit dir sprechen zu können, ja, weil wir haben ja schon ein paar Mal versucht, übereinander zu kommen, aber du bist natürlich, und wir haben schon gesagt, tiefer Respekt dafür. Ja, wir können uns das gar nicht vorstellen. Also einen vernünftigen, regelmäßigen, verantwortungsvollen Job und Sport zu machen, ja, aber das beides vereinst du ja. Also deshalb nochmal super, dass das klappt hier bei uns.
Ja, danke. Freut mich auch, dass es endlich mal geklappt hat und tut mir leid, dass ich beim letzten Mal absagen musste, aber ich mache sowas immer grundsätzlich ganz gern mal.
Ja, vor allen Dingen, es war ja, eine, wie wir das ja leider so gewohnt sind, eine sehr kurzfristige Anfrage und sehr unmittelbar vorm Frankfurt-Marathon und da kommen wir ja sicher gleich noch zu. Der war dir natürlich in der Vorbereitung auch extrem wichtig, nehme ich mal an. Da haben wir dann auch Verständnis, wenn du sagst, ne, pass mal auf, ich brauche jetzt mal ein bisschen Ruhe und hast ja trotzdem noch deine Arbeitssituation parallel. Ja, aber Philipp hat jetzt schon so angeteased, dass du eigentlich gar nicht aus der Leichtathletik klassisch kommst, sondern andere sportliche Wurzeln hast. Da musst du uns jetzt erstmal mitnehmen.
Ja, also ich habe eigentlich so als Kind so jeden Sport gemacht. Ich sag mal, mein Vater war Läufer und ist auch Marathons gelaufen und auch Straßenläufe und so. Und da habe ich schon auch als, ich glaube, mit 7 Jahren oder so meinen ersten Lauf gemacht. Das war dann so eine Runde über ein Gras, Sportplatz oder sowas. Also Zwergall hieß das bei uns damals. Und ich habe 2 Geschwister, die haben auch beide mitgemacht. Und wir waren da eigentlich schon damals immer relativ gut. Also wir haben immer in unseren Altersklassen eigentlich gewonnen. Also es war eigentlich Standard so bei den Läufen so um die Ecke. Und mein Vater war halt auch relativ gut. Der ist ja Marathon in 2018 auch gelaufen und das aber auch halt immer neben dem Beruf und so weiter. Und damals ja auch keine Carbon-Schuhe, keine Verpflegung beim Laufen, nur Wasser und so weiter. Also ich habe immer mehr Respekt vor der Leistung, wenn ich das heute so sehe, was man halt alles so einsetzen kann. Aber ich habe halt nicht nur Laufen gemacht, ich habe Judo gemacht, ich habe Fußball gespielt, also ich habe 12 Jahre Fußball gespielt, ich habe Skilanglauf gemacht und das halt eigentlich auch alles immer wettkampfmäßig und ja, irgendwie immer das, was halt, ich bin auf so einem Dorf aufgewachsen, 1000 Einwohner, da gab es halt nur Judo, Fußball und ja, im Winter halt Langlaufen, also was halt so vor der Haustür war, habe ich halt alles mitgenommen und Laufen war halt nur so ein Teil davon. Und eigentlich habe ich dann auch so, wo ich 13, 14 war, mehr auf den Skilanglauf gesetzt, weil es halt bei uns so eine Wintersportregion auch, ich würde mal sagen, damals war. Jetzt ist es auch immer schwieriger mit dem Schnee. Man konnte halt echt vor der Haustür im Winter immer Skilanglauf machen. Kennt man ja vielleicht auch Lenkries. Dann gab es die Skifahrer, die Brauneck Skifahren waren. Und dann gab es noch die Eishockeyspieler so ungefähr. Und ich habe Skilanglauf gemacht. Und das habe ich dann so bis 15, 16 gemacht. Und dann also zum Beispiel auch mit Vanessa Hinz zusammen war ich in einer Trainingsgruppe damals, die war damals auch noch beim Langlauf. Und sie ist dann mit 16 aufs Sportinternat nach Berchtesgaden gegangen. Und das war für mich halt kein Weg. Also ich wollte immer normal das Abi machen und auch nicht hinterher jetzt irgendwie nur Sport machen. Und deshalb habe ich mich halt damals dann entschieden, ganz normal auf der Schule bei uns zu bleiben und halt nicht irgendwie auf so ein Sportinternat zu gehen. Und dann habe ich erst mal mit dem Leistungssport jetzt so wieder aufgehört, habe wieder Fußball gespielt, Spaß gehabt und so. Und dann habe ich eigentlich erst im Studium wieder mit dem Laufsport dann angefangen, weil das halt einfach super praktisch ist, wenn man das vor der Haustür machen kann. Also und dann habe ich es eigentlich im Studium immer mehr intensiviert dann, wo ich mit 18 dann nach München gezogen bin. Und ja, dann habe ich halt wieder so den Weg in den Leistungssport gefunden. Aber genau, habe eigentlich alles mal ausprobiert.
Also du hast jetzt natürlich schon viele Elemente aufgenommen, die wir gerade schon besprochen haben, ohne dass du das wüsstest, dass wir die besprochen haben. Also erstmal aus eigenem Antrieb, wenn ich das verstanden habe, nicht entschieden, die Leistungssportkarte zu ziehen, sondern eher eine klassische, sagen wir mal, erst berufliche Orientierung zu machen und dann über einen Umweg wieder zurückgekommen. Ja, und wir können ja vielleicht auch noch dann über Fußball diskutieren. Das ist mit Philipp immer so schwierig, weil er gar keine Ahnung hat.
Ich wollte gerade sagen, komplett. Planlos, das ist schwer mit mir, aber ich höre auch gerne euch beiden zu, auf jeden Fall. Was Thea übrigens ein bisschen nur am Rande angerissen hat, soweit ich das noch in Erinnerung habe, du warst schon ziemlich gut im Langlaufen auch. Also ich kann es nicht, ich kann noch nicht einordnen, wie gut du fußballmäßig warst, das wirst du wahrscheinlich gleich selber noch sagen können oder wo du da gespielt hast damals genau, aber Langlauf warst du schon in so einem Nationalteam, Nachwuchsteam-Ding, glaube ich schon, oder?
Ja, ich war halt in so einem bayerischen Kader damals noch, war ich ja noch relativ jung. Und ich habe halt bei so Deutschland-Pokal und Deutschland-Cup und sowas halt teilgenommen. Und da war ich auch mal, glaube ich, auch mal irgendwie zumindest in so einem Teamsprint mal Dritte bei so einer deutschen Jugendmeisterschaft oder irgendwie sowas. Und auch so war ich da auch jetzt nicht schlecht, würde ich sagen. Also ich hätte das, glaube ich, schon auch weitermachen können. Ich hatte dann aber auch, wo ich 15 war, glaube ich, hatte ich dann mal einen Sommer oder einen Herbst, wo ich dann mal so einen Keuchhusten ganz spät noch bekommen habe, was ja eigentlich eher Kinder haben. Dann war die ganze Saison im Winter einfach nicht so gut. Also ich hatte da schon dann so ein bisschen Probleme mit so ein paar Krankheiten, die dann eigentlich dazu geführt haben, dass ich dann auch mal ein bisschen enttäuscht war mit der Leistung, die ich dann da in dem Alter im Winter da abgeliefert habe, was vielleicht dann auch ein bisschen der Grund war, warum ich jetzt nicht darauf setzen wollte damals, weil ich halt gesehen habe, wie schnell das halt geht, dass man einfach eigentlich im Sommer super drauf ist und dann fängt man sich halt irgendwas ein und man ist halt dann so abhängig, man hat halt nur die 3 Monate, 4 Monate im Winter, wo die Wettkämpfe sind und ja, da habe ich halt damals dann schon für mich entschieden, dass mir das halt irgendwie zu wenig ist, wenn ich halt immer nur quasi den Sport habe und den ganzen Tag nur den Sport denke und das, ja, dass man da halt irgendwie auch mit der Zeit so ein bisschen, ja, dann unzufrieden sein kann, wenn es halt dann einfach nicht so läuft, ja.
Und dann, weil uns das ja mit dem Fußball auch sehr interessiert, jetzt gerade während der WM, welche Position, wie hoch, wer sind deine Lieblingsspielerinnen, wer sind deine Lieblingsspieler und sag bloß nicht, dass du Borussia Dortmund geil findest.
Also da brauchst du dir keine Sorgen machen. Also ich bin immer gegen Borussia Dortmund, weil ich wohne ja in München und jetzt schon seit über 10 Jahren. Und
ach, deshalb
ja,
bist du deswegen, 60er-Fan, ne? 60er-Fan.
Nee, das auch nicht. Deswegen, wenn, dann sofort ich halt die Bayern. Ja, da bin ich immer relativ unbeliebt, weil die gewinnen halt fast immer, zumindest halt in Deutschland. Und sagt immer, jeder ist ja einfach, Bayern-Fan zu sein. Genau. Und ja, also ich selber habe immer eher so, ja, auf der Außenbahn gespielt, wo man halt, glaube ich, relativ viel läuft. Und auch im Sturm und so. Ich habe, bis ich 15 war, habe ich bei den Jungs gespielt. So, das geht ja, glaube ich, bis man 15 ist, bei uns auf dem Dorf einfach. Und dann bin ich in eine Frauen- oder Mädelsmannschaft gewechselt und das war damals B-Jugend, also das ist U17. Und da habe ich sogar eine Bayernliga gespielt damals. Also das war die höchste Liga, die du in dem Alter spielen kannst. Da habe ich auch gegen FC Bayern Frauen U17 damals zum Beispiel in der Säbener Straße oder so dann gespielt. Also wir waren immer, da habe ich für Gmund-Dürnbach gespielt. Das ist halt auch eigentlich nur ein Dorf, sage ich jetzt mal. Und wir waren immer so der Außenseiter gegen die Bayern. Und ja, ich werde es nie vergessen, dass ich war immer ein sehr netter Fußballspieler, also ich habe eigentlich nie gefoult oder so. Und einmal gegen Bayern habe ich dann irgendwie im 16er so ein blödes Foul gemacht, habe sogar, glaube ich, die einzige gelbe Karte, die ich jemals gekriegt habe, gegen FC Bayern bekommen. Und dann gab es nur einen Elfmeter für die Bayern. Aber das Gute war, unsere Torfrau hat ihn dann damals gehalten und dann war ich wieder beruhigt. Ja, genau. Aber wir haben trotzdem verloren. Also wir haben, glaube ich, dann nur 1-0 verloren damals, aber wir haben immer gegen Bayern verloren. Ja, die waren halt immer die Besten, genau. Aber genau, also da habe ich dann gespielt und ich war da auch damals in so einer bayerischen Auswahl und sowas auch im Fußball. Also ich hätte vielleicht auch Fußball weitermachen können, aber das war halt immer zu sehr Mannschaftssport. Also ich bin eigentlich schon, ich mag schon noch gerne in der Mannschaft, aber mich hat es dann immer ein bisschen gestört, wenn dann das Spiel war und dann waren halt manche irgendwie am Tag vorher feiern und keine Ahnung was, du bist halt immer so abhängig von den anderen und ich wollte halt immer gewinnen und ja, das hat mich dann halt so ein bisschen dann mit der Zeit gestört, weil ich halt das immer sehr ernst genommen habe und das halt nicht bei allen so war. Aber genau, also und wenig Supporte. Also bei den Frauen kenne ich mich ehrlich gesagt gar nicht aus. Also ich schaue eigentlich keinen Frauenfußball. Es kommt jetzt zwar immer häufiger im Fernsehen oder so, aber irgendwie habe ich auch nicht so viel Zeit, ständig Sport zu schauen. Und ja, bei den Männern dann halt, wenn die Bayern mal so in der Champions League relativ weit sind, dann schaue ich es mir vielleicht mal an. Aber es wird ja immer schwieriger, weil es ja auch gar nicht mehr öffentlich gezeigt wird. Also ja, da so viel Geld monatlich investieren, dass ich das dann schauen kann, das mache ich
dann auch nicht ein. Nee. Das Spiel heute, wir zeichnen ja am ersten Spieltag der Deutschen bei der WM auf, ja, gab es natürlich live bei uns im ersten, ja, und ich kann gleich vorwegnehmen, die Bayern-Spieler waren nicht die allerbesten auf dem Platz, ja, um es mal vorsichtig zu sagen. Aber du hast schon gesagt, ihr habt auf der Arbeit auch ein bisschen reingeguckt. Ist das erlaubt? Ja, du arbeitest ja bei einem großen Versicherungskonzern, also bei der Allianz können wir ruhig sagen. Ist das erlaubt, dass man da zwischendurch dann bei solchen Gelegenheiten den Fernseher laufen lässt?
Also den Fernseher laufen, das ist sogar ein bisschen schwierig gewesen, weil ich glaube, dass, ich weiß es nicht, weil eigentlich haben wir ein relativ gutes Netzwerk, aber ich hatte den Eindruck, dass solche Streams da irgendwie blockiert werden. Irgendjemand hat dann halt über sein Mobilfunknetz halt so ein bisschen den Stream halt angemacht und ja, es ist jetzt, weiß nicht, das ist wahrscheinlich normal. Ich weiß sogar noch, 2018 bei der WM, da hat sogar dann die Allianz damals gegen Südkorea, haben sie sogar so ein Public Viewing organisiert. Das war halt dann nicht um 14 Uhr, sondern ich glaube irgendwie um 17 Uhr oder sowas rum. oder 18 Uhr und das war halt auch im Sommer und da haben sie dann schon so ein großes Ding draus gemacht, irgendeinen großen Raum, wir haben ja so große Räume und dann haben sie das Spiel da live gezeigt, dann gab es sogar irgendwie, wurde gegrillt und keine Ahnung, das war echt ganz nett, aber dann haben sie halt da verloren. Das war halt dann auch irgendwie nicht so cool, aber da kam dann wirklich auch alles im Deutschland-Trikot und so, also da, die Allianz ist ja schon auch sehr Sportfan und ich glaube, gerade Fußball finden die jetzt eigentlich auch ganz gut, sonst würden sie ja wahrscheinlich nicht so viel Geld in die Allianz Arena und in FC Bayern und so stecken.
Das ist tatsächlich fast anzunehmen, glaube ich. ja, du hast es gerade schon gesagt, beziehungsweise wir haben es im Intro ein bisschen schon angeteasert, dass bei uns, also bei dir ist ja beeindruckend, ist uns beeindruckt, so ist es richtig, dass du dir sozusagen du die Möglichkeit bestimmt gehabt hast, ja auch zu sagen, zum Beispiel nach dem Studium, ich möchte meinen Sport voll ausleben oder alles auf eine Karte setzen, aber du ja ganz bewusst gesagt hast, und das hat sich ja schon abgezeichnet, wie du gerade erzählt hast, auch in schulischen Dingen oder im Studium, dass dir es immer wichtig war, das Ganze so ein bisschen in Balance zu halten, das Leben sich nicht zu sehr abhängig zu machen, zum Beispiel vom eigenen Körper. Nimm uns mal kurz mit, wir werden sicherlich noch auf das Studium kommen, weil da bist du erstmal wieder zum Sport gekommen und ich habe auch schon angeteasert, dass du nicht als Straßenläuferin sozusagen wieder zur Leichtathletik gekommen bist, sondern eher in einer Disziplin, wo man jetzt nicht unbedingt diesen Werdegang so absehen hätte können. Aber wenn du jetzt sagst, Versicherungskonzern, weiß nicht, ob du sagen möchtest, was so dein Aufgabengebiet ist, was du studiert hast, aber du hast ja schon einen recht anspruchsvollen Job und du wirst jetzt ja nicht, also du arbeitest jetzt nicht halbtags, sage ich jetzt mal, vorsichtig ausgedrückt, sondern da dein Training noch drum zu bauen, Marathon-Training drum zu bauen, wie funktioniert das? Wie müssen wir uns das vorstellen? Das ist eine Frage, die bestimmt viele zu Hause beschäftigt. Wie kann ich mein Marathon-Training überhaupt noch mit Alltag, Familie etc. irgendwie unter einen Hut bringen?
Ja, also ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, das kann ich, glaube ich, schon sagen, das ist jetzt auch kein Geheimnis. Habe da einen Bachelor und einen Master halt gemacht an der TU in München und ja, also warum ich eigentlich nicht so richtig auf den Sport setzen wollte, das hat halt verschiedene Gründe. Also ich glaube, früher war es eher so, dass ich gesagt habe, mir ist halt irgendwie den ganzen Tag nur laufen, essen, schlafen irgendwie so ein bisschen zu wenig. Ja, also ich weiß nicht, ich mache halt auch gern was mit dem Kopf und so. Ich kann mich auch für IT und solche Themen einfach auch begeistern. Und dann habe ich aber auch über die Zeit, ich war ja dann auch im Bundeskader und so weiter, über die Mittelstrecken, habe ich aber halt auch relativ viel erlebt, wie das dann da auch so abgeht in dieser so fast schon ein bisschen Profisport-Ecke. Ich sag mal, während dem Studium, da würde ich jetzt schon sagen, da habe ich eigentlich alles machen können im Sport, was ich wollte, weil ich mit meinem Studiengang die Möglichkeit hat, da auch viel remote zu machen. Also da wurde halt alles schon live übertragen und ich musste da jetzt nicht jeden Tag hingehen und ich habe mir auch immer relativ leicht getan. Das heißt, ich musste jetzt einfach auch nicht, ich weiß nicht, musste nicht in jede Vorlesung gehen. Ich habe halt einfach dann vor den Prüfungen mir den Stoff reingezogen, die Prüfung geschrieben und das war's. Also es war halt dann immer so zweimal im Jahr, wo es halt stressig war, aber ansonsten war es halt relativ entspannt für mich. Und da konnte ich eigentlich schon so ein bisschen in diese Profisportwelt auch reintauchen und das auch mal für mich ausprobieren. Und da habe ich halt dann noch mehr festgestellt, dass das halt nicht so nur mein Ding ist. Also halt erlebt man dann viele Dinge, damals auch mit Corinna Harrer und so, mit diesen ganzen Doping-Geschichten. Ich meine, wo sie dann bei Olympia war und du dann siehst im Nachhinein, war sie vielleicht somit die eine der wenigen in dem Finale, die sauber war und so. Und solche Sachen, die erlebst du dann damit und denkst dir dann irgendwann, ja, das ist eigentlich schon so ein bisschen eine krasse Welt, dieser absolute Profisport. Also da ist schon, das ist nicht mehr das Schöne, was man so als Kind so mitkriegt, irgendwie, ja, es ist das Allertollste, mal irgendwie Profisportler zu sein, sondern es ist schon ziemlich heftig, also mit auch diesen ganzen Doping-Geschichten, dann Krankheiten und so weiter. Die Leute trainieren eigentlich rein, obwohl ihnen irgendwas wehtut, dann nehmen sie vielleicht noch irgendwelche Schmerzmittel und laufen trotzdem weiter. Und also das fand ich schon krass und das war nicht mehr so diese Sportwelt, die ich mir mal so ausgemalt hatte. Also ich will halt Sport machen, aber auch gesund dabei bleiben. Also wenn mir was wehtut, dann laufe ich halt nicht. Also da habe ich dann keine Lust, dann macht mir das dann auch keinen Spaß mehr, weil wenn ich bei jedem Schritt irgendwie Schmerzen habe, dann macht es für mich keinen Sinn. Und ein absoluter Profi, der muss, glaube ich, auch über bestimmte Dinge halt drüber gehen. Und da habe ich dann halt immer mehr für mich festgestellt, das ist jetzt nicht das, womit ich jetzt mein Geld verdienen will und quasi nur das machen will. Und dann habe ich halt aber auch gemerkt, dass mir halt mein Studium da in der Wirtschaftsinformatik viel Spaß gemacht hat. Und dann habe ich damals ja auch schon während dem Studium so ein bisschen gejobbt, auch dafür verschiedene Dinge ausprobiert. Und ja, dann bin ich halt so ins Berufsleben reingekommen und ich bereue das überhaupt nicht. Also ich finde, ich kann da auch jeden Tag irgendwelche Challenges angehen und ich habe einfach ein cooles Team, mit dem ich zusammenarbeite und es macht halt auch einfach Spaß, den ganzen Tag über ganz andere Dinge nachzudenken und dann abends oder auch morgens mal dann laufen zu gehen. Das mache ich aber auch total gerne, aber ich mache das halt jetzt nur für mich und versuche halt, mich selbst weiterzuentwickeln. Natürlich bin ich da auch ehrgeizig, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das muss und das ist eigentlich eine ganz schöne Situation und damit fahre ich eigentlich ganz gut und ich könnte es mir jetzt auch gar nicht anders vorstellen.
Also wir haben eben schon festgestellt, dass der Vorteil in der Art, wie wir uns beschäftigen, also sagen wir mal eher im Bereich der freien Chaoten, andere sagen freien Künstler, ja, auf der Schattenseite hat, dass man nie so richtig abschaltet. Ja, jetzt kann man sich natürlich erstmal klassisch vorstellen, okay, du gehst halt zu deinem Arbeitsplatz und arbeitest deine Stundenzahl und legst dann die Maus oder den Füllfederhalter beiseite und dann bist du fertig. Du bist aber ja nicht einfach angestellt, sondern wenn ich das richtig weiß, bist du die Teamleiterin. Ja, also es ist ja nicht nur, dass du in einem Team arbeitest, sondern du leitest das Team. Ja, das ist ja noch was anderes. Das heißt, ist der Sport dann so eine Phase in deinem Tag, wo du das dann noch weiterarbeitest oder wo du wirklich dann einen Punkt gemacht hast und was ganz anderes denken kannst?
Beides. Also ich bin Product Ownerin, so heißt das in einem agilen Unternehmen, was wir jetzt sind. genau. Also das heißt, ich bin halt verantwortlich für Produkte, die Allianz einsetzt. Also ich bin da, kann ich auch erzählen, bin da im Schadenbereich. Also das heißt, wir entwickeln halt Software, also so Apps und Web-Applikationen, wo man halt, wenn man jetzt einen Schaden hat, also jetzt mal angenommen, der Philipp fährt irgendwo dagegen und ist allianzversichert, dann würde er halt irgendwie eine E-Mail oder eine SMS von der Allianz bekommen, wenn er den Schaden gemeldet hat. Hier kannst du mal deine Fotos hochladen oder dein Schaden ist jetzt gerade in den und dem Status. Wir haben dir jetzt gerade was ausgezahlt und so und das kommt dann alles von uns. Also wir machen die ganze Schadenabwicklung sozusagen im digitalen Teil quasi, wo du halt digital irgendwelche Unterlagen einreichen kannst, Informationen angeben kannst und solche Dinge. Und da habe ich halt ein Team mit, also wir sind 14 Leute. Und wir sind halt dafür verantwortlich und ja, und wir arbeiten halt dann einfach Woche für Woche, versuchen wir halt unsere Software zu verbessern und auch neue Produkte halt rauszubringen. Und das ist das halt, was wir machen. Und natürlich gibt es da Phasen, die auch mal super stressig sind. Also jetzt gerade ist halt auch wieder so eine Phase Jahresende, da muss halt dann noch alles Mögliche fertig werden. Und das ist dann auch natürlich schwierig, da auch mal abzuschalten. Also da habe ich schon auch so Läufe, wo ich erst nach 10 Kilometer dann mal irgendwie an was anderes denke. Da muss man dann halt ein bisschen länger laufen. und ich habe aber halt auch andere Strategien. Also ich höre zum Beispiel total gern irgendwelche Bücher beim Laufen. Also ich höre mal irgendwie so Hörbücher. Und da
also andere
dann
empfehlen
halt
Podcasts.
Ja, das mache ich auch ab und zu, aber die sind immer relativ schnell zu Ende. Und wenn man so ein Hörbuch hat, so irgendwie 10, 12, 14 Stunden oder so, dann freut man sich schon wieder auf den nächsten Lauf, weil ich höre dann immer nur beim Laufen. Und dann bin ich da halt immer so ein bisschen in meiner eigenen Welt und das finde ich eigentlich ganz cool. Also gerade so bei den lockeren Einheiten, wenn man halt einfach dann komplett in eine andere Welt eintaucht. Und ich habe früher auch immer gern gelesen, da komme ich jetzt aber halt irgendwie nicht mehr so viel dazu. Und da ist diese Welt mit diesen Hörbüchern, finde ich echt ganz cool für mich. Also genau.
Nimm uns mal kurz noch ein bisschen mit durch deine Woche. Also exemplarisch, du musst natürlich überhaupt nicht in krasse Details gehen, aber so wie viele Stunden arbeiten müssen wir uns ungefähr vorstellen, beziehungsweise du hast gesagt, manchmal vormittags, manchmal lieber abends. Ich würde jetzt einfach mal spekulieren, aber korrigiere mich gerne, ist so die lockeren Einheiten vielleicht manchmal eher am frühen Morgen, bevor du in die Arbeit gehst und die vielleicht Tempo-Einheiten abends.
wie viel Tempoeinheit machst du dann in der Woche? Oder hast du einen fixen Plan? Also, weiß nicht, manche haben ja wirklich so Dienstag Track, Donnerstag, keine Ahnung, Fahrtspiel, Sonntag Long Run, whatever, keine Ahnung. Wie bringst du das so in Einklang? Und verändert sich das ständig? Oder hast du auch mal zum Beispiel einen kompletten Ruhetag? Gibt es auch Gäste, die wir hier schon hatten, die auch sagen, ja, ein Ruhetag in der Woche ist einfach, der ist mir irgendwie heilig, der tut mir gut, sowohl körperlich als auch irgendwie mental.
Also Ruhetage mache ich immer dann, wenn ich keine Lust aufs Laufen habe.
Okay,
cool. Also das ist dann für mich immer so ein Zeichen auch von meinem Körper, dass ich jetzt halt einfach mal eine Pause brauche. Also wenn ich halt irgendwie schon so komplett Unlust habe, überhaupt jetzt rauszugehen, dann lasse ich es halt sein. Das kommt jetzt nicht so häufig vor, aber ja, weiß ich nicht, vielleicht so einmal im Monat oder so oder zweimal, keine Ahnung, je nachdem, immer ist auch so phasenweise. Im Winter ist es manchmal ein bisschen schwieriger als im Sommer. Ich laufe eigentlich immer abends, also weil ich bin nicht so der Morgenmensch. Also wenn ich morgens laufe, dann laufe ich eher so vielleicht mal so 30 Minuten oder 40 Minuten und auch richtig langsam. Also da, ich glaube, da überholen mich einige an der Isar, wenn ich dann da irgendwie 5er Schnitt oder 5,20er Schnitt oder so rumlaufe. Das mache ich dann eher so, um einfach ein bisschen aufzuwachen. Und es ist auch morgens echt eine schöne Stimmung, wenn man so wenn man so rausgeht und halt gerade irgendwie so die Sonne erst aufgeht oder so, oder jetzt auch im Herbst mit dem Nebel und raureif und so. Das mag ich schon gern. Aber das ist nicht so wirklich Training, würde ich sagen, sondern eher so ein bisschen Bewegung, wenn ich morgens laufe. Und abends mache ich eigentlich die Haupteinheiten, weil abends bin ich immer fit. Also da bin ich halt wach. Und wenn ich halt irgendwie was Anstrengenderes machen will, das könnte ich nie morgens direkt nach dem Aufstehen machen. Mhm. Ich laufe auch nicht gern nüchtern. Ich esse dann immer irgendwas Kleines davor und so. Also das mache ich dann lieber. Und wie viele Tempoeinheiten, das kann man irgendwie, das hängt halt immer drauf an, auf was ich jetzt trainieren will. Das spreche ich auch mit meinem Trainer ab und so weiter. Aber ich habe jetzt nicht so feste Tage, sondern das ist dann auch manchmal nach Gefühl, wenn es halt einfach mal, wenn ich mich mal an einem Tag einfach nicht gut fühle, dann mache ich es halt am nächsten Tag oder so. Und ich habe auch ein paar Trainingspartner, mit denen ich mich dann auch spontan über WhatsApp oder so zusammenschreibe. Aber die arbeiten auch alle, also die kennen das. Mhm. Und von dem her ist das dann halt auch so ein bisschen lockerer. Das ist jetzt nicht so fest wie in einem Verein vielleicht immer genau diese Tage, und Tempoeinheiten mache ich vielleicht so 2 in der Woche oder vielleicht auch mal 3, kommt drauf an, was man unter Tempo verstehen will. Und eine meistens unter der Woche, also von Montag bis Freitag. Das ist natürlich schon immer ein bisschen schwieriger, also gerade auch in so einer Marathonvorbereitung, wenn man dann irgendwas Längeres machen will, wo dann halt mal 20 oder 25 Kilometer zusammenkommen. Das ist dann schon schwierig natürlich, wenn man dann um 19 Uhr erst loskommt oder so.
Klar.
Genau, aber ja, also da muss man dann halt auch mal in sauren Apfel beißen.
Ja, aber gerade die Vorbereitung auf so ein Ding wie Frankfurt, weil das war ja jetzt nicht nur für dich natürlich ein großes Saisonziel, sondern das ist eben auch ein großer Stadtmarathon mit einem großen Fokus. Wir haben ja jetzt auch dann vom HR einen großen Fokus auf dich gelegt, weil dann Laura ja leider krankheitsbedingt noch absagen musste. Nimmst du dann Urlaub vorher, um auch nochmal dann wirklich Volumenwochen einstreuen zu können? Oder wie gehst du dann, sagen wir mal, die klassischen 12 Wochen davor damit um?
Also ich hatte in diesen 12 Wochen hatte ich einmal 2 Wochen Urlaub genommen. Ich sage jetzt mal, ich habe da aber auch nicht so viel mehr jetzt gemacht als sonst, weil wenn ich halt Urlaub habe, will ich halt auch ein bisschen Zeit haben, mich auch ein bisschen zu erholen und jetzt nicht dann dann das doppelt so viel trainieren oder so, weil dann komme ich aus dem Urlaub und dann, ja, dann bin ich auch nicht ready wieder für die nächsten Arbeitswochen. Aber trotzdem hatte ich halt 2 Wochen Urlaub, und vor dem Frankfurt-Marathon hatte ich dann auch die, ich glaube, ab Dienstag oder so hatte ich mir dann freigenommen und den Montag danach noch. Und am Dienstag war dann Feiertag in Bayern. Das heißt, ich hatte da halt dann auch so eine ganze Woche, um ein bisschen zu relaxen. Aber ansonsten so andere Wettkämpfe, da nehme ich halt dann manchmal am Freitag oder so frei. Aber ansonsten Montag gehe ich dann ganz normal wieder ins Büro, also wenn ich schon wieder da bin. Kommt drauf an, wo es ist.
Wettkämpfe generell, würdest du sagen, machst du häufig, gerade jetzt vor dem Hintergrund, dass es natürlich für dich ja anspruchsvoll ist, das dann irgendwie möglicherweise mit der Anreise am Freitag überhaupt hinzubekommen. Also ich meine, ich frage deshalb, weil wir haben jetzt natürlich ein bisschen recherchieren wir logischerweise. Uns wird vielleicht unterstellt uns der ein oder andere, dass wir immer komplett unvorbereitet in unsere Aufnahme gehen. Das ist aber tatsächlich nicht so, liebe Leute zu Hause. Ab und an informieren wir uns auch. Also man hat ja gesehen, die Leute, die dir folgen, vielleicht auf Instagram auch, werden wir natürlich sowieso hier auch in den Shownotes deinen Account hier verlinken, aber die werden ja gesehen haben, dass Frankfurt sicherlich ja jetzt nicht so gelaufen ist, wie du dir das vorgestellt hast. Wir hatten auch schon darüber gesprochen, dass Frankfurt ja auch hier bei uns im Podcast durchaus ja auch herausfordernde Bedingungen waren, aber du bist ja jetzt nicht lange sozusagen weggeblieben von irgendwelchen Startlinien, sondern du bist am vergangenen Wochenende auf jeden Fall gelaufen am Gardasee und hast den Halbmarathon gewonnen. Ich glaube, Ralf, du meintest sogar das Wochenende vorher auch schon wieder.
Ich bin nicht ganz sicher, ob das ein Wettkampf war, aber du bist sehr schnell wieder gelaufen. Ne? Also du hast da nicht lange rumgemacht nach dem Frankfurt-Marathon. Gut, den bist du ja auch nicht ganz zu Ende gelaufen, leider. Kannst du nochmal gleich kurz schildern. Jedenfalls war es mir irgendwie auch ein bisschen sympathisch, dass dir das mit der Hitze nicht gefallen hat, weil das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Ja, also ich hatte nach Frankfurt, glaube ich, 2 Tage mal Pause gemacht, weil ich hatte wirklich auch Muskelkater, was ich eigentlich sonst nie habe. Mhm. Und habe auch wirklich, also das war schon anstrengend für mich, obwohl es nur 31 Kilometer oder sowas ungefähr waren. Aber dann bin ich eigentlich wieder gelaufen. Ich war dann nochmal das Wochenende danach so ein bisschen krank. Da habe ich dann nochmal irgendwie 2 Tage nichts machen können. Aber das war nur so eine leichte Erkältung, weil ich denke mal, habe ich mir irgendwo eine Arbeit oder so eingefangen. War gerade die Phase, wo halt alle irgendwie krank wurden, weil es halt kalt wurde. Aber das ging dann recht schnell wieder. Und ja, Gardasee bin ich jetzt die letzten 4 Mal, wo es stattgefunden hat. Also wegen Corona ist es ja auch, glaube ich, 1 oder 2 Jahre ausgefallen. Bin ich aber immer mitgelaufen, weil das ist halt für mich so der schönste Lauf, den ich jemals gemacht habe. Also von der Landschaft her, das ist halt echt mega dort. Also kann ich nur jedem empfehlen, wobei ich jetzt gehört habe, dass sie irgendwie die Strecke verändern müssen wegen Kosten oder keine Ahnung was. Aber ja, ich war da eben das erste Mal, glaube ich, 2018 und mit unserem ganzen Laufteam, das ist immer so ein bisschen die Jahresabschlussfahrt, sage ich jetzt mal. Also mit dem Laufteam, die hier alle im Münchner Raum und so unterwegs sind. Und dann haben wir das so als Tradition irgendwie angefangen, dass wir da jedes Jahr hinfahren. Und das war auch schon vor dem Frankfurt-Marathon klar für mich, dass ich da hinfahre. Ich hatte dann danach schon überlegt, ob ich das jetzt tue. Irgendwie war ich dann nicht so motiviert. Aber dann haben halt auch alle gesagt, ja komm, du musst auf jeden Fall mitkommen. Und du hast ja eigentlich auch schon einen Startplatz. Und als ich dann dort war, habe ich mir gedacht, ja okay, dann steche ich mich halt auch an die Startlinie. Und ja, es war dann schon so, bin ich schon irgendwie ein bisschen verhalten in das Rennen reingegangen. Aber dann habe ich mich halt so gut gefühlt. Also wie wahrscheinlich noch in keinem Rennen das ganze Jahr. So dass es dann halt, dann habe ich es halt irgendwie dann doch laufen lassen und dann war ich echt ziemlich zufrieden, weil die Strecke ist jetzt nicht langsam, aber die ist jetzt auch nicht super schnell. Also da sind schon ein paar schwierige Parts drin und dafür war ich echt total happy mit der Zeit, die ich dann da auch gelaufen bin und hat mir dann gezeigt, dass es in Frankfurt auf jeden Fall nicht an der Form lag. Es war halt einfach, glaube ich, in Frankfurt eine Frage vom Pacing, also die, ich sag mal, für die Bedingungen war die Pace halt für mich zu schnell und das eigentlich nicht unbedingt auf den ersten 10 Kilometer, sondern zwischen 10 und 20. Die ersten 10, die waren ja noch eigentlich so in dem Rahmen, wo ich laufen wollte. Zwar schon einen Tick drunter, aber eigentlich noch ganz okay. Aber die zweiten 10 waren halt unter 36 Minuten und das war einfach zu schnell für mich. Und dann mit den Bedingungen noch dazu konnte ich das halt dann einfach nicht durchstehen. Also das, glaube ich, im Nachhinein muss man es ganz klar sagen, war halt einfach schlechtes Pacing auch von meiner Seite.
Du bist sehr bescheiden, das zeichnet dich wahrscheinlich auch aus, denn du hast gerade, als du jetzt über den Gardasee halt mal gesprochen hast, gar nicht so genau bist du darauf eingegangen, was du da echt gelaufen bist. Also du hast das Rennen gewonnen in 1:13:44. Und sofern ich zumindest deinem eigenen Account glauben darf, war das auch dein zweitschnellster Halbmarathon ever.
Ja, ich war nur einmal in Barcelona schneller und ja, Barcelona wissen wir ja, dass die Strecke, die ist halt schon gigantisch schnell. Also,
total schnell.
Ich schätze schon, dass ich wahrscheinlich mit der Form auf einer Barcelona-Strecke vielleicht so eine 1,12 hoch oder so gelaufen wäre. Also man will da jetzt natürlich nicht irgendwie, das ist immer blöd, man könnte das und das laufen, finde ich auch immer blöd, wenn man es nicht gelaufen ist, aber ich glaube halt schon, dass es ein großer Unterschied ist, weil im Gardasee hast du halt teilweise so ein bisschen Kopfsteinpflaster, du läufst du durch Arco durch, dann hast du halt lauter so Brücken, du läufst die letzten 3 Kilometer halt immer unten am See auf diesen Platten entlang, wo du dann immer über so Brücken läufst und das ist jetzt. Also es ist nicht langsam, aber es ist halt auch nicht das, was man unter einer Rennstrecke versteht.
Aber du hast es ja schon gesagt, du bist halt nicht mit den hohen Ansprüchen hingefahren. Ja, du hast den Kopf frei gehabt. Du hast ja auch gesagt, du hast große Teile des Laufs genossen, weil es halt ein toller Lauf ist. Das wiegt das eine, das andere vielleicht doch so ein bisschen auf, ne? Dass man dann irgendwann zu einem Punkt kommt und gar nicht so mitgekriegt hat, dass man sehr, sehr gut unterwegs ist und sehr schnell unterwegs ist. Wie du das ja dann warst.
Ja, also ich habe es eigentlich schon so bei 7-8 Kilometer halt gemerkt, dass ich halt, also ich bin ungefähr 35 Minuten angelaufen, dass es halt überhaupt kein Problem ist für mich, 35 Minuten heute zu laufen und dann konnte ich sogar die zweite Hälfte nochmal deutlich schneller laufen und ja, das war halt einfach, da kommst du dann in den Flow und dann läuft es halt. Also unter dem war ich halt in Frankfurt nie. Von dem her, ja, keine Ahnung, also es ist halt schwierig. Frankfurt war halt auch mega, sage ich jetzt mal, von der Stimmung an der Strecke, da war ich schon wirklich erstaunt, wie viele Leute da an der Strecke standen. Das lag wahrscheinlich auch an dem schönen Wetter, da war halt mehr los als jemals zuvor. Ich war ja schon oft in Frankfurt, auch in den Staffeln und so weiter und das fand ich schon mega und wir hatten dann ja auch eine relativ große Gruppe mit irgendwie 20 Männern noch und so. Weiß nicht, ob die alle ins Fernsehen wollten oder warum wir alle die, warum wir da so viele waren.
Du hast die Motivlage schon gut erkannt, ja.
Und ja, da hat sich halt dann auch so eine Dynamik irgendwie entwickelt und ich war halt auch viel damit beschäftigt, mich zu konzentrieren, dass ich nicht hinfalle oder so, weil ich bin jetzt auch noch nicht so häufig in so riesen Gruppen gelaufen und dann geht es ja in Frankfurt schon am Anfang auch öfter mal um Kurven und so, da bist du ja noch in der Innenstadt und habe da eigentlich jetzt nicht so viel auf das Pacing geachtet, ehrlich gesagt, weil ich habe halt einfach der Gruppe gefolgt und das würde ich vielleicht beim nächsten Mal anders machen und noch selber ein bisschen mehr meine Zeiten kontrollieren und mich nicht so sehr von diesen Emotionen und auch von dieser Dynamik dann da treiben lassen.
Deine Marathon-Bestzeit, die steht ja bei 2 Stunden 36. Mhm. Wie viele Marathons bist du schon gelaufen?
Also ich bin 2 durchgelaufen.
Okay.
Und das wäre jetzt der 3. gewesen. Genau.
Und die Bestzeit ist aus?
Das war meinem Debüt, okay. 2019 in Hamburg.
In Hamburg, ja.
Und den 2. bin ich dann auch in Frankfurt gelaufen. Also Frankfurt ist ja für mich kein gutes Pflaster. Aber ich würde jetzt mal sagen, es liegt nicht an Frankfurt. Also ich mag die Stadt eigentlich. Habe da ja auch meine Zeit gearbeitet und so. Aber da war ich in der Woche vor dem Marathon krank. Also so eine Erkältung hat eingefangen, Mittwoch irgendwie noch beim Arzt gewesen, kann ich jetzt überhaupt laufen oder nicht? Mhm. Und dann hat er halt irgendwie gemeint, ja, ich kann schon laufen. Und dann bin ich auch gelaufen, aber da bin ich halt einfach richtig eingebrochen. Also da bin ich halt, glaube ich, 2:41 oder so damals gelaufen. Aber das war dann auch erklärlich, da war einfach der Körper nicht topfit, aber ich wollte es halt unbedingt laufen. Da habe ich mir dann im Nachhinein gedacht, wenn ich mal wieder vorher krank bin, dann laufe ich nicht, weil dann hat es nicht mehr so viel Spaß gemacht. Ja, und dann kamen halt die Corona-Jahre, also es war beides 2019. Da bin ich halt keinen Marathon gelaufen, da bin ich auch insgesamt weniger gelaufen. Es war halt auch ein bisschen schwierig. Viel war ja dann eben nur für Berufssportler und außerdem habe ich mich dann da auch nicht so gesehen. Also es war dann ja auch so ein bisschen, sage ich mal, wenn du halt arbeitest, war es auch ein bisschen, wenn du jetzt in Urlaub fährst und dir irgendwo Corona einfängst, wo halt Risikogebiet oder sonst was war, dann wiederkommst, dann kriegst du auch dein Ausfallzeit gar nicht bezahlt. Mhm. Da gab es ja schon so ein paar Regeln, die einfach ein bisschen schwierig waren und an die haben sich halt alle gehalten und ich fand es dann halt für mich auch ein bisschen schwierig zu sagen, ja okay, nur weil ich jetzt laufe, fahre ich dann in irgendein Land, was jetzt Risikogebiet ist, um da halt irgendeinen Marathon zu laufen. Und dann habe ich damals halt für mich entschieden, dass ich das halt jetzt nicht mache. Und ich war auch, um ehrlich zu sein, nicht in der Form, weil ich habe auch nicht ganz so viel trainieren können. Wir hatten ja 21 Uhr teilweise Ausgangssperre da. Hm. Und jetzt habe ich ja gerade noch geschafft, dass ich da wieder da bin. Und ich hatte kein Fitnessstudio, ich hatte keine Laufbahn. Also es war schon schwieriger. Und da habe ich einfach, ich bin zwar irgendwie fast jeden Tag gelaufen, aber ich habe halt nicht so zielgerichtet trainiert, würde ich jetzt mal sagen.
Und nochmal den kurzen Schlenker zu Wärme, ja, weil du warst ja eine der ganz wenigen, die mit Kappe gelaufen sind in Frankfurt, weil es ja schon jetzt für Herbst in Deutschland und in Frankfurt schon außergewöhnlich warm war an dem Tag und definitiv ja für sehr gute Leistung eigentlich zu warm, schon im Profibereich, ja. Wie gehst du normalerweise mit Wärme um und wie hat dich das da tangiert?
Also ich war diesen Sommer in Barcelona auf den Allianz Sports, das ist übrigens das coolste Event von der Allianz, weil die macht ihre eigenen Olympischen Spiele quasi.
Ach,
wo sie okay. quasi, wir haben ja weltweit haben wir ja Einheiten und dann gibt es alle 4 Jahre die Allianz Sports, das sind so Olympische Spiele von der Allianz und dann treten halt Allianz-Mitarbeiter von der ganzen Welt gegeneinander an und da gibt es halt irgendwie, das sehe ich, 25 Sportarten oder so und da gehört halt Laufen, also ich habe da 3000 Meter und Halbmarathon gemacht und dann läufst du halt gegen, was weiß ich, Mexikaner von der Allianz, Spanier und wer halt da alles so hinkommt, also große Felder, das ist ganz cool und da bin ich auch irgendwie bei, glaube ich, 31 Grad oder so einen Halbmarathon gelaufen in Barcelona, das war halt im Juli und ja, da bin ich aber halt langsamer losgelaufen, ja. Also am Ende ist es, glaube ich, wenn es sehr warm ist, eigentlich nur eine Frage des Pacings. Also ich glaube, du kannst auch bei warmen Bedingungen auf jeden Fall einen Marathon finishen und in Frankfurt wäre es definitiv auch möglich gewesen, haben mir auch viele gezeigt. Aber du musst halt dein Pacing ändern und ich glaube, es ist halt für mich da relativ schwierig gewesen. Ich wollte halt diesen Marathon laufen, ich wollte halt eine Bestzeit laufen, weil ich die Form halt hatte. Mhm. Und da bin ich auch nach wie vor überzeugt, dass ich eine Bestzeit laufen kann, also unter 2:36 und dann sich halt kurz vorm Start dann umzuorientieren und zu sagen, ja okay, bei den Bedingungen ist das halt vielleicht einfach nicht möglich. In der Lage war ich halt einfach nicht, zu sagen, okay, ich werfe jetzt da mein Ziel über den Haufen und sage, okay, ich laufe halt vielleicht nur 1:18:30 oder sowas an und gucke halt mal, wie ich mich dann fühle. Ja, das habe ich halt in dem Moment nicht entschieden. Ja, und das wäre vielleicht halt einfach schlauer gewesen, zu sagen, ich laufe jetzt da ein solides Rennen mit einer soliden Zeit, aber ich verabschiede mich halt von meinen Ambitionen. Und ich glaube, im Nachhinein wäre das klüger gewesen, ja.
Also mir gefällt diese Emotionalität, ja, dass man sagt, komm, ja, go for it, ja, egal. Ja, mir gefällt das, ja. Vielleicht ist das andere auch eher ein Profi-Ansatz.
Also zumindest 2017 bei mir andere Bedingungen in Berlin, nicht zu warm, sondern zu kalt, Regen, Wind. Wollte mein damaliger Trainer eben von Regensburg, Kurt Ring, damals mich auch am Abend vorher noch überzeugen, zu sagen, ey, wir gehen nicht Richtung Bestzeit, es wird morgen überhaupt kein Wetter, um ansatzweise PBs zu probieren. Natürlich rückblickend hätte man sagen können, ja, wäre smarter gewesen, das dann zu ändern und zu sagen, ich jogge jetzt hier irgendwie durch oder so, aber dafür trainierst du ja dann auch nicht irgendwie 3 Monate oder teilweise noch viel länger sehr intensiv, sondern du hast dann natürlich auch Phasen in so einem Prozess, wo es nicht so läuft, wo es einem schwerfällt, wo man sich überwinden muss, manche Trainings durchzuziehen und das funktioniert ja hauptsächlich deshalb, weil man motiviert ist, weil man eben ein Ziel hat, was man ja auch dann erreichen möchte und das irgendwie am Tag vorher oder am Tag selbst einfach so über Bord zu werfen, verstehe ich total, dass das einfach unfassbar schwer ist und nicht so in dieser Athletenmentalität irgendwie drin ist. Also das ist ja...
Ja, und du redest dir dann halt auch alles Mögliche ein. Du stehst dann am Start und denkst, ach, ey, so warm ist es ja gar nicht. Ja,
genau. Geht schon.
Ich laufe bestimmt die ganze Zeit im Schatten und eigentlich ist ja alles super.
Ja.
Genau, und ja, und auch so mit solchen Geschichten wie jetzt irgendwelchen Kühlstrategien oder so, hatte ich mich halt nicht besonders stark auseinandergesetzt, weil Frankfurt ist halt jetzt nicht bekannt dafür, dass es da so warm ist. Also ich war da, wie gesagt, schon oft, da hat es halt oft nur so 5 Grad gehabt, wenn ich da in der Staffel gelaufen bin. Und ich habe dann schon unterm Rennen auch mal gedacht, jetzt nehme ich mir mal irgendwie so einen Schwamm oder so. Dann habe ich in den Schwämmetopf reingelangt, dann war da gar kein Schwamm drin. Dann habe ich im Nachhinein erfahren, den hätte man selber mitbringen müssen. Der war wohl im Startbeutel drin. Aber dann denke ich mir halt auch, wenn ich den Schwamm dann da eintauche, bis der dann sich vollsaugt, dann müsste ich ja erst mal stehen bleiben. Also wenn ich den einmal kurz reintauche, dann habe ich jetzt davon keinen Schwamm mit getränkt mit Wasser und solche Sachen kamen dann halt oder dann wollte ich mir einen Becher über die Kappe schütten, aber dann war halt im Becher irgendwie nur so ein Schluck Wasser drin, ja, also der war halt 1/3 oder so nur gefüllt, wenn ich ihn mal erwischt habe und das waren halt alles so Sachen, ich glaube, ehrlich gesagt auch, dass der Frankfurt-Marathon nicht auf so eine Wärme vorbereitet war. Also ich sag mal, da wo ich in Barcelona gelaufen bin, die hatten halt dann einfach Wasserflaschen da stehen. Da konntest du die Flasche nehmen, konntest du die ganze Flasche irgendwie drüber kippen, 500 Milliliter, und dann hast du dich schon auch wieder besser gefühlt. Und das gab's halt da nicht.
Ja, das ist sicher ja auch eine besondere Situation geworden, die aber ja perspektivisch durchaus häufiger vorkommen kann. Ja.
Ja.
Noch besser wäre ja gewesen, du hättest dir mal direkt Cola drüber geschüttet, ja, weil du nicht an der falschen Stelle zugegriffen hast.
Ja, ich glaube, ich hatte wirklich einmal ein ISO in der Hand, habe aber dann noch gemerkt, das ist jetzt ISO und habe es mir zum Glück nicht drüber geschüttet. Genau, also ja.
Ja, und das sind natürlich auch Situationen, die Philipp ja auch schon häufig hier geschildert hat, wenn man in so einem großen Pulk eben mit dann doch sehr ordentlichen, also sehr hohen Geschwindigkeit läuft, da ist eben ja auch Traffic an so einer Verpflegungsstelle, das ist nicht frei hinlaufen und mal gucken, was da gerade so los ist, sondern da ist richtig Action und Stress für euch ja in so einer Situation, ne?
Ja, also das ist wirklich nicht so einfach. Also da kann ich nur Respekt sagen, wenn das jemand richtig gut hinkriegt. Ich habe teilweise, glaube ich, 2-3 Mal nach so einem Wasserbecher gegriffen und halt keinen erwischt. Also, und meine Pace ist ja noch nicht mal so hoch wie die jetzt vielleicht von Philipp oder von irgendwelchen absoluten Top-Läufern. Und ja, also das ist schon gar nicht
wobei, so einfach. Wobei man sagen muss, also tatsächlich bei uns, wir laufen vielleicht ein bisschen schneller. Tatsächlich sind aber bei uns normalerweise, hängt natürlich auch von dem Rennen ab, aber die Gruppen natürlich ein bisschen dünner, wo wir uns bewegen, üblicherweise. Also klar, Valencia, da haben wir damals eine sehr auch viel gehörte Folge damals gemacht zu dem Valencia Marathon 2020, auch aus den Schwierigkeiten, die ich im Vorfeld hatte, da überhaupt hinzukommen, aber dort war es halt so, weil es einer der einzigen, ja, wahrscheinlich der einzige Marathon zumindest hier in Europa war, der in Corona-Zeiten stattfinden konnte, dass dort einfach, die wurden ja überrannt von Anfragen aus aller Welt. Und das Elitefeld war riesig. Und da waren natürlich auch in Gruppen von 2, 10, teilweise 20, 25 Leute, wenn es überhaupt reicht. Und dementsprechend war das natürlich ein Hauen und Stechen oft an diesen Verpflegungspunkten. Es kam häufig zu Stürzen und man musste immer aufpassen, dass man nicht selber irgendwie reingerät. Das ist aber nicht der Normalfall, würde ich sagen. Wenn ich jetzt Berlin nehme, gut, letztes Jahr war auch ziemlich heiß in Berlin, aber da waren wir jetzt vielleicht von Anfang an eine Gruppe von 10 Leuten oder sowas. Das finde ich noch gut zu handeln. Das ist natürlich bei Frauen, also bei schnellen Frauen, schon ein bisschen anders, weil da natürlich dann doch wieder auch viel mehr Männer dabei sind, die in so einem Bereich laufen. Und deswegen glaube ich, dass das teilweise dann da ja eher sogar schwierig ist. Also zwar vielleicht ein Vorteil sein kann, wenn es mal so wäre, dass man irgendwo sich verstecken möchte, um im Windschatten zu laufen, aber gleichzeitig natürlich bei den Verpflegungsstellen, wenn man seine Eigenverpflegung holen möchte, schwieriger ist, weil die ja dann vielleicht teilweise auch was abgeben dürfen. Ich weiß nicht, wie das bei Sub-Elite-Männer ist. Ich glaube, teilweise dürfen die auch was abgeben. Also das stelle ich mir tatsächlich sehr viel schwieriger vor, dass es da dann eben nicht zu so Rangeleien etc. kommt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, in Berlin war Steffen Ulitschka nicht dabei, aber war Steffen Ulitschka eigentlich nicht, der war da nicht in Frankfurt als Pacemaker wieder im Einsatz?
Doch war er, aber der
aber hat... Aber nicht bei Thea?
Nee, der hat eine, ich glaube, die zweite sehr schnelle Frauengruppe noch gehabt.
Also weil der wiederum...
Richtung 2020 unterwegs war.
Haben wir schon oft ja mit ihm, also er war hier auch schon im Podcast zu Gast und Ralf spricht natürlich sehr oft über ihn, weil er oft in Rennen ist, die du ja natürlich da auch kommentierst. Und der ist ja, also wahrscheinlich, wie nennt man das am besten, Edelhase kann man wahrscheinlich sagen. Und der dirigiert ja quasi die ganze Gruppe und macht ja dann auch meistens klar... Und das sieht man auch oft in den Übertragungen, wenn eine Verpflegungsstation kommt, dass jetzt hier mal die anderen überwiegend männlichen Läufer, die sich da noch so aufhalten, doch mal ein bisschen zur Seite gehen sollten, damit es reibungslos funktioniert. Aber gut, dann war der wohl zwar in Frankfurt, aber anderweitig im Einsatz.
Das hatte ich jetzt ja, der sollte, glaube ich, eigentlich Laura pelzen.
Okay.
Sie ist dann ja nicht gekommen kurzfristig und dann hat er halt irgendwie eine Frauengruppe übernommen. Aber er war dann auch schon, glaube ich, bei Halbmarathon oder so dagestanden. Also habe ich ihn noch gesehen.
Okay.
Ich habe jetzt nicht mit ihm vorher oder nachher noch gesprochen, aber ich glaube, er ist auch gar nicht so lang gelaufen, wie er eigentlich laufen wollte. Ihm war es wahrscheinlich auch ein bisschen zu warm, würde ich jetzt mal unterstellen. Ja, also er ist auch gar nicht so weit gekommen. Genau.
Ja, aber das ist ja schon auch ein spannender Bereich. Läufst du lieber in solchen Feldern, wo du mit Männergruppen unterwegs bist oder auch gerne in Frauen-Only-Rennen?
Also ich kenne Frauen-Only-Rennen halt eigentlich nur von der Bahn. Mhm. Das fand ich eigentlich schon immer ganz cool, aber da ist halt eh nicht so viel Platz. Und bei Straßenläufen habe ich das bisher jetzt noch gar nicht gemacht. Also ich war immer in so gemischten, ganz normalen Volksläufen, würde ich jetzt mal sagen. außer halt vielleicht bei deutschen Meisterschaften. Ich glaube, da hatten wir schon mal bei den 10 Kilometer dann nur Frauen oder sowas. Aber jetzt bei den längeren Straßenläufen hatte ich immer die gemischten Rennen. Ich laufe eigentlich schon gern auch mit Männern oder also lieber als jetzt ganz alleine. Also wenn ich jetzt dann halt irgendwie gar keine Gruppe habe, finde ich das irgendwie ja ein bisschen schade, wenn man halt dann auf so einen Lauf geht und dann halt keine Gruppe hat und dann halt so ein Solo-Race macht. Also da laufe ich schon lieber in Gruppen. Aber ich laufe auch gern gegen Frauen. Also ich glaube, ich kann mich auch ein bisschen mehr pushen, wenn es dann um so einen Endspurt oder so geht, wenn ich gegen eine Frau laufe, als wenn ich gegen einen Mann laufe. Also ich glaube, da kann ich mehr aus mir rausholen. Wenn es dann wirklich halt noch um eine Platzierung oder irgendwas geht bei einem Rennen, wie wenn ich jetzt gegen so einen Mann sprinte, da fehlt mir vielleicht dann manchmal die allerletzte Motivation, den jetzt noch irgendwie zu schlagen.
Da fehlt mir ja immer das Verständnis. Ich sage das ja auch immer gerne, ja.
Dass manche Männer das noch so hart durchziehen,
das
oder?
Das macht man nicht.
Ich habe schon viele gehabt, die irgendwie sich, was weiß ich, bei einem so einem 10 Kilometer oder Halbmarathon hier, wenn du so einen Spaßwettkampf eigentlich machst, die sich das ganze Rennen bei dir reinhängen und dann irgendwie so 100 Meter vor Schluss dann überspurten.
Boah, das ist
mindestens mit 3 Cola auf die trockenen Klamotten für nach dem Rennen bestraft.
Ja,
das geht gar nicht sowas.
Ja, aber gut, es gibt auch andere, die dann wieder sich halt total, also ich hatte zum Beispiel bei der deutschen Halbmarathon bin ich gelaufen und da hatte ich dann einen Mitläufer, der war von der LG-Region Karlsruhe, den kannte ich vorher nicht, und den Markus Mockenhaupt, den Bruder von der Mocki, habe ich dann so auf dem ersten Kilometer so irgendwie getroffen. Also ich wusste nicht, dass die laufen, und dann so, ja, Theo, was willst du denn laufen? Und dann ich so, ja, so um die 3:30. Ah ja, dann gehen wir mal vor. Also die waren richtig cool. Also die haben sich richtig halt da in den Dienst gestellt und die haben da halt Spaß dran gehabt. Und es war halt echt ein richtig cooler Lauf und hat einfach total Spaß gemacht. Und im Ziel haben wir dann noch Foto zusammen gemacht und so. Also das gibt es schon auch. Also es gibt halt beides. Manche sind halt sehr, sehr ehrgeizig und manche sind aber total cool. Und das finde ich aber auch das Schöne irgendwie beim Laufen, dass du halt so alle möglichen Charaktere in so einem Lauf da irgendwie auch triffst.
Da sagst du was, ja. Die Charaktere, die lernt man kennen dann, ne? Bei so einem Lauf am Ende. Das ist so. Sag mal, wo wir bei Charakter sind, rund um die Europameisterschaften, die ja in deinem Stadion, in deiner Stadt stattgefunden haben, ja, weil ich nehme mal an, im Olympiastadion, bist du schon mal im Olympiastadion gelaufen?
Also ich bin schon mal beim B2Run eingelaufen.
Ah, okay, ja, genau. Weil so viel findet da ja gar nicht statt, ne? Genau, ja. Ja, aber da war ja dein Trainer auch sehr aktiv, ja, und hat sich unter anderem auch um ukrainische Sportlerinnen gekümmert, ja. Ein Ding haben wir, glaube ich, auch gedreht mit ihm, sogar ARD und ZDF, nämlich den Transport der Stabhochspringerin inklusive ihrer Stäbe aus Polen, glaube ich, ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was war das für dich für ein Erlebnis da, die Europameisterschaften in München, wenn man eigentlich aus dem Sport kommt, aber im Prinzip ja zu deinen Trainingszeiten eigentlich vorm Fernseher sitzen musstest?
Ja, also ich war auch zweimal im Stadion. Und ich habe da, glaube ich, auch sehr gute Tage erwischt. Also
Dienstag? So
halt, ich weiß nicht mehr, welcher Wochentag das war, aber einmal war ich halt, wo Konstanze Klostersen gewonnen hat, war ich halt im Stadion. Und dann war ich noch am letzten Tag, wo die Staffel gewonnen hat. Das waren die 2 Tage. Also da habe ich schon, glaube ich, so richtig gute Stimmung erwischt. Und ja, also ich sage jetzt mal, das war schon cool, wo die Europameisterschaft in München war. Ich war dann auch mal laufen und in dem Stadion, wo ich immer laufe, da lief dann plötzlich Laura Muir rum und so. Und ich habe mir gedacht, okay, die läuft schneller ein, als ich jetzt hier gerade irgendwie mein Tempo laufen mache. So, die ist so schnell eingelaufen, also die ist halt immer so außenrum eingelaufen. Also das war schon beeindruckend. Dann habe ich auch ein paar Strava-Segmente natürlich verloren und so von einigen Top-Läufern, da werde ich wahrscheinlich nicht rankommen, aber genau, also das fand ich schon cool, einfach dann die Athleten halt so im Englischen Garten auf meinen Dauerlaufstrecken dann einfach auch anzutreffen, und so insgesamt fand ich es halt auch cool, die ganze Europameisterschaft, jetzt nicht nur Leichtathletik, sondern so, da gab es ja noch Klettern und alles Mögliche gab es ja da, und überall war halt was los, und ich fand eigentlich dieses Event mit diesen vielen Sportarten, also mir hat es gut getaugt, also da konntest du halt einfach auch mal an Königsplatz gehen und mal gucken oder so, und Also ich fand das cool. Also und da war in München richtig was los. Das Wetter war eigentlich auch ganz gut. Und also ich habe auch das Gefühl gehabt, dass es vielen den Sport auch näher gebracht hat. Und ich glaube, sowas bräuchten wir eigentlich öfter. Ja. Da hast du schon gesehen, dass sich auch die Leute für andere Sachen als jetzt nur Fußball begeistern können. Und auch bei uns in der Arbeit oder so war das ein Thema, da haben mir dann auch welche erzählt. Manche sind auch nur auf die Konzerte gegangen, es war ja auch im Olympiapark dann irgendwie ständig irgendein Konzert und so, aber ich fand eigentlich das ganz cool gemacht, weil eigentlich für jeden was dabei war.
Auf jeden Fall. Stichwort Stadion. Ich habe auf meinem Zettel hier nebendran den schon sehr lange den Punkt stehen, deswegen Ralf, danke für die perfekte Überleitung. Wir haben jetzt kurz einen Abstecher, mal ein kurzes Stadion gemacht haben. Ein nicht zu vernachlässigender Fakt ist, und den wollte ich vorher mal bringen, als wir beim Studium waren, der Weg zum Marathon bei dir war jetzt ja nicht unbedingt vorgezeichnet, würde ich jetzt mal sagen, sondern du hast ja mit etwas ganz anderem wieder angefangen, leichtathletisch, während deiner Studiumszeit, nämlich mit Leichtathletik ganz offensichtlich, aber eigentlich mit Mittelstrecken. Jetzt wird nicht jeder zu Hause wahrscheinlich vielleicht wissen, wie grenzt man die Mittelstrecken ein. Ich würde sogar so weit gehen, du hast mit der kürzesten Mittelstrecke eigentlich angefangen und auch dich da sehr lange echt drauf spezialisiert, nämlich auf 800 Meter. Und tatsächlich damals ja auch deutsche Spitze gewesen. Ich glaube sogar Medaille gewonnen bei deutschen Meisterschaften oder sogar mehrfach, das weiß ich, aber 203, Leute. 203 auf 800 Meter, also wer mal Bock hat, das auszuprobieren. Stadion gibt es fast überall. Einfach ins Stadion gehen, easy going, zwei Runden. 203 mal ausprobieren.
Dann mal auf die Uhr gucken.
Genau, das ist wirklich, das ist crazy gut. Und wie, nimm uns mal mit, also wie Mittelstrecke und vor allem aber auch der Prozess wahrscheinlich, wie kommt man von 800 dann irgendwann jetzt zum Marathon? Weil das sind ja, zumindest bei mir waren es jetzt zwar nie 800, aber ich sag mal Bahn und Straße, wirst du ja heute auch wissen, das hat ja gar nichts mehr miteinander zu tun. Ich finde Straßenlauf extrem geil, weil es halt irgendwie alle zusammen sind, weil die Begeisterung oft an der Strecke noch ein Ticken näher ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass Bahn nicht cool war, ganz im Gegenteil, das ist auch schön und toll und ich war selber in München öfters im Stadion, ich fand es auch geil, mal wieder Leichtathletik wirklich live zu sehen, habe ich ganz lange nicht mehr. Aber ja, wie kommt man von 800 zum Marathon?
Also es war auf jeden Fall nicht so geplant, also wo ich halt, sage ich mal, wieder angefangen habe mit Laufen, war es halt eher so, also ich war eigentlich so ein bisschen faul, also ich habe halt Fußball gespielt, war halt immer viel feiern und so, also was man halt so macht mit 16, 17, 18, ja, und wenn man dann noch in der Fußballmannschaft ist, dann, ja, in der Zeit war ich halt viel unterwegs und dann ging es halt so ein bisschen dahin, dass bin ich halt mal irgendwie bei uns mal wieder so einen Volkslauf mitgelaufen, einfach so hier vor der Haustür und da hat mich dann halt eben der Norm, der jetzt mein Trainer ist, halt angesprochen, ob ich nicht bei ihm in der Trainingsgruppe mitmachen will, weil sie brauchen halt noch jemand für die Staffel. Also damit war so ein bisschen die Motivation, so eine 3x800 Meter Staffel zu laufen, dann da sich für die Deutsche halt zu qualifizieren und dann halt bei den Großen sozusagen in so einer Staffel dann, damals waren die Staffelmeisterschaften ja immer bei der normalen deutschen Meisterschaft eingebunden und da war ich dann halt in Ulm, glaube ich, damals auch mit der Staffel halt, mit der Jugendstaffel und bin halt in diesem Stadion da gelaufen und das war halt schon relativ cool und das hat mich halt auch motiviert, dann mit den anderen wieder zu trainieren und einfach zu versuchen, dass wir uns da halt qualifizieren und im Jahr später wollten wir dann halt ins Finale kommen und so ist es dann diese Ambition eigentlich wieder entstanden und irgendwann, wenn du dann halt für die Staffel läufst, dann machst du natürlich auch selber mal den einen oder anderen Wettkampf, dann willst du dich halt auch selber weiterentwickeln und ich habe damals zu meinem Trainer gesagt, wenn ich mal einmal 1500 Meter laufen muss, dann höre ich auf. Also ich wollte nie länger als 800 Meter laufen. Das war schon für mich halt voll lang. Und auch vom Training her konnte ich mich halt immer für so Sachen motivieren, wie so 200 da oder auch mal 400. Aber alles, was über eine Runde war, war schon immer ein bisschen schwierig. Also oder auch Dauerläufe, das mochte ich irgendwie gar nicht. Also ich habe dann lieber mal so, was weiß ich, 15 mal 200 gemacht, weil das war irgendwie vom Kopf her leichter, als jetzt 40 Minuten Dauerlauf oder so. Damit konnte ich halt überhaupt nichts anfangen. Und so, weiß ich nicht, ich weiß eigentlich auch nicht, wie ich das dann, warum ich dann irgendwann mal 1500 Meter auch gelaufen bin und ich weiß auch noch, mein erster 1500er, der war so ganz am Ende von der Saison mal, irgendwie im August, wo man dann sagt, jetzt läuft man halt nochmal eine andere Strecke und es war echt furchtbar, also bin ich total gestorben und es ging gar nicht gut, ja, und irgendwie weiß ich auch nicht, warum er mich immer wieder überredet hat, dann auch mal ein bisschen die längeren, glaube ich, zu machen und ja, ich sag mal, ich bin aber dann eigentlich erst auf, also ich bin so bei 800, so bis 208 oder 207 oder so gekommen. Und dann bin ich halt irgendwie immer so in dem Bereich gewesen. Also habe mich schon für die Deutsche qualifiziert, aber mit der Zeit kommst du jetzt nicht unter die ersten drei oder so. Und dann habe ich aber eigentlich mit den längeren Sachen angefangen, also auch 1500. Und dann bin ich auch mal, wo ich dann in Regensburg war, wo ich euch dann alle gesehen habe, wie viel ihr lauft. Also ich weiß noch, wie ich das erste Mal mit euch im Trainingslager war. Also da bin ich ganz frisch in Regensburg gewesen, in Cervia. Das war, glaube ich, im Herbst, so ein Herbsttrainingslager. Ja. Das war, glaube ich, irgendwie kurz nach den Olympischen Spielen, wo die Coco war, 2012 war das. Ja. Und ich habe immer schon gedacht, also ich trainiere eigentlich viel, habe ich immer schon gedacht. Ja, also ich... Eigentlich so viel mehr geht da jetzt nicht mehr, war so meine Überzeugung. Ja. Und dann war ich halt mit euch im Trainingslager, das werde ich nie vergessen. Und dann habt ihr halt irgendwie dreimal am Tag trainiert. Das ging halt irgendwie, also morgens schon irgendwie der Dauerlauf vor dem Frühstück, irgendwie um 7 Uhr oder so. Der war gleich mal schon im Viererschnitt oder so, zumindest halt auch bei den Mädels, bei der Coco damals. Und ich habe mir echt gedacht, das gibt's ja nicht. Also da wurde ich echt geerdet. Da habe ich dann echt gesehen, dass ich eigentlich gar nichts trainiere. Also bis dahin. Und da bin ich schon 208 gelaufen, aber halt irgendwie nicht wirklich längere Strecken. Und dann habe ich da halt irgendwie so ein bisschen halt mitgemacht. Und dann habe ich halt irgendwie gemerkt, ja, okay, eigentlich, also in dem Trainingslager habe ich wahrscheinlich das Doppelte von allem, was ich jemals vorher an Wochenumfängen in diesem Trainingslager gemacht habe. Es waren, glaube ich, 10 Tage oder so. Und dann habe ich aber gemerkt, ich kann das eigentlich ganz gut und es macht mir auch Spaß. Damals war ja Maren Kock noch dabei und Anna Plinke und so weiter und waren wir eigentlich eine ganz coole Gruppe. Und dann habe ich halt auch mal so einen 10-Kilometer-Lauf dann gemacht. Da bin ich dann 35 irgendwas gelaufen oder so danach. Und dann bin ich auch im Frühjahr die deutsche U23 über 10.000 Mal gelaufen, bin dann auch deutsche Meisterin in der U23 über 10.000 damals geworden. Und da bin ich 3 Wochen nach dieser 10.000 quasi, bin ich dann schon 203 gelaufen. Also eigentlich, ich bin eigentlich richtig gut über die 800 geworden, wo ich halt auch ein bisschen Ausdauer hatte, weil 800 ist halt dann doch, glaube ich, auch ein bisschen Ausdauer, zumindest die zweite Runde. Und das war schon ganz cool, weil da bin ich halt eben 3 Wochen nach den 10.000 bin ich dann deutsche Jahresbestleistung damals über 800 gelaufen. Und das war eben 2014 und da bin ich dann auch Dritte bei den Deutschen geworden, also in Ulm damals dann auch. Ja. Und ja, also grundsätzlich 800 Meter laufen finde ich auch immer noch cool. Und ich wollte eigentlich damals dann auch 800 weitermachen, also oder so 800 und 1500 halt. Da war ich auch recht gut, 15 bin ich 4:12 gelaufen. Aber dann kamen bei mir 2 Jahre, wo ich dann mich immer irgendwie im Frühjahr verletzt habe, also immer so im April oder so dann irgendwelche Probleme hatte. Dann war immer so fast die ganze Saison im Eimer oder war ich halt irgendwie im Juli dann wieder einigermaßen fit. Dann bin ich auch nochmal 2:05 oder so gelaufen oder auch nochmal 4:12 oder irgendwie sowas, aber ich hatte immer das Gefühl, ich trainiere das ganze Jahr für diese blöde Sommersaison. In der Halle war ich immer noch recht gut. Voll. Und dann kommt so eine Verletzung und dann habe ich halt irgendwie nichts. Dann stehst du halt mit gar nichts da, weil dann musst du eigentlich wieder ein Jahr warten fast. Und dann habe ich halt immer andere Ziele gesucht und im Herbst gibt es halt nur Straßenläufe oder Cross. Und Cross bin ich halt kein Fan, das macht mir halt überhaupt keinen Spaß. Ja. Also das ist wirklich das Einzige, was mir echt keinen Spaß macht. Ich weiß nicht, warum man durch so einen Matsch läuft. Also er schließt sich mir nicht. Da komme ich halt nicht vorwärts. Da bin ich vielleicht auch von meinem Laufstil her nicht prädestiniert dafür. Keine Ahnung, aber wahrscheinlich ist es auch nur eine Ausrede. Letztendlich, das war halt nie so, da konnte ich mich nie so richtig für motivieren. Und dann habe ich halt mir aber immer andere Ziele gesucht nach den Verletzungen. Und dann waren halt im Herbst die Straßenläufe und dann habe ich das halt ausprobiert. Und es hat mir dann auch ganz gut gefallen. Und der ausschlaggebende Grund, warum ich dann zum Straßenlauf eigentlich komplett gewechselt habe, war, weil ich dann halt gearbeitet habe. Und die, also ich habe ja 2017 dann angefangen zu arbeiten. Und die Bahnwettkämpfe, die sind ja voll oft unter der Woche und dann bist du da irgendwo in Belgien oder sonst wo und das lässt sich halt mit einem Job echt nicht vereinbaren. Also das ist halt schon ja sehr aufwendig, was die Wettkämpfe angeht und auch im Winter, da musst du fürs Training in irgendeine Halle gehen. Also wir haben ja zum Glück in München eine Halle, aber es ist halt schon aufwendiger. Du kannst jetzt nicht vor der Haustür loslaufen, wenn du jetzt ein 800-Meter-Training machen willst und das ist halt im Straßenlauf schon einfacher. Also du kannst halt einfach, also
ich denke mir immer, ich mache jetzt lieber irgendeinen Lauf, der auch mal langsam ist. Laufe ich halt mal, was weiß ich, 15 Kilometer im 5er Schnitt oder so, einfach zum Kopf frei bekommen. Und es bringt aber immer noch was. Du musst nicht immer Vollgas laufen, wenn du jetzt auf so langen Strecken trainierst. Und das hat sich dann halt einfach viel besser vereinbart. Aber ich bin auch diesen Sommer mal 15 Meter mal wieder spaßeshalber auf der Bahn gelaufen, weil ich mal gucken wollte, ob ich noch unter 3 Minuten den ersten Tausender schaffe. Und ja, also das macht mir immer noch Spaß, auch einfach mal im Sommer, wenn es warm ist, halt so ein bisschen auf der Bahn rumzulaufen.
Nimmst du jetzt das, was du ja so geliebt hast, nämlich 200er, 400er zu laufen, noch mit in deine Vorbereitung für Straßenläufe? Also das machen ja durchaus auch Leute, aber nicht so viele.
Ja, also ich versuche schon, mir ein bisschen auch meine Schnelligkeit zu bewahren. Ich mache eigentlich auch immer gern mal Sprints oder sowas, also wirklich mal nur so 100er oder so, 6x100 oder irgendwie sowas. Und da versuche ich schon auch schnell zu laufen, also so schnell ich halt irgendwie kann. Und auch 200er oder so mache ich auch immer mal, also eher dann halt so Kombi-Programme, wo man dann halt noch irgendein, 5 Kilometer Marathon-Pace läuft, dann macht man halt ein paar 200er und dann nochmal irgendwas im Marathon-Pace oder so. Also eher so als Kombination, aber grundsätzlich schon, also bei die Einheiten fallen mir halt immer super leicht, auch vom Kopf her. Also wenn ich jetzt so ein Programm auf dem Zettel habe, das ist halt für mich gar kein Problem. Und andere haben da halt voll Angst davor. Dafür ist es bei mir, sind es eher diese langen Kanten, wo ich sage, ja, das ist das, wo ich halt immer so ein bisschen mir schwer tue. Genau.
Wie läuft bei euch so eine Saisonplanung? Also wenn du dich mit deinem Trainer Norman Pfeiler zusammensetzt, habt ihr so einen, also das ist ja im Profisport jetzt nicht so komplett unüblich, dass vielleicht auch jemand einen Masterplan hat, der über 3 Jahre geht oder irgendwie sowas. Entscheidet ihr relativ situativ so, sagen wir mal, würde ja im Straßenlaufbereich auch gehen, dass ihr sagt, von Halbjahr zu Halbjahr, also von zum Beispiel Frühjahr zu Herbst, oder habt ihr einen Plan bis 2024?
Also ich würde jetzt mal unterstellen, dass er es vielleicht hat, aber ich denke immer eher so, ja, also es war ja auch, ich wollte zum Beispiel, ursprünglich hatte ich mal überlegt, den Berlin-Marathon dieses Jahr mal zu laufen, weil ich einfach halt den mal laufen will, weil es halt was Besonderes ist. Und dann hatte ich aber halt Ende Juli, also 26. Juli rum, hatte ich halt dann Corona. Und dann habe ich halt für mich entschieden, es macht jetzt keinen Sinn, irgendwie mit 6 Wochen Vorbereitung dann da in Berlin zu laufen, auch wenn das eigentlich so mein Traum auch mal war, dort zu laufen, weil ich den Marathon halt noch nie gelaufen bin. Und ich entscheide halt eher so nach Emotionen, wo ich halt mal laufen will. Mhm. Und genau, im Frühjahr ist es halt für mich immer ein bisschen schwieriger. Ich wollte dieses Frühjahr eigentlich einen Rotterdam-Marathon laufen, war dann aber halt vorher eben krank 3 Wochen. Dann konnte ich halt nicht starten. Es ist halt auch schon nicht so gut gelaufen. Winter ist halt für mich immer ein bisschen schwierig, weil es ist halt immer dunkel, es ist immer kalt. Und da ist halt so eine Vorbereitung schon viel schwieriger. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob ich nächstes Jahr im Frühjahr einen Marathon laufe. Das müssen wir jetzt halt nochmal besprechen. Mhm. Weil das ist halt schon eine andere Herausforderung, so ein Marathon-Training im Winter zu machen für mich als jetzt im Sommer. Und ja, ich brauche aber halt immer irgendein Ziel, auf das ich mich natürlich einschießen kann. Und das besprechen wir halt dann. Und ich mache halt grundsätzlich gerne auch mehr Wettkämpfe, also mehr als vielleicht jetzt irgendein Profi, der jetzt nur, was weiß ich, monatelang auf einen Marathon hintrainiert und nicht irgendwo läuft. Das mache ich nicht so gern, weil ich weiß nicht, mir macht es halt einfach auch Spaß, dann im Wettkampf zu sein, mit der Lauf-Community zusammen zu sein. Und ich kann mich auch im Wettkampf mehr pushen, als wenn ich jetzt abends alleine da mein Tempo-Training mache. Also da bin ich einfach nie so schnell wie im Wettkampf.
Heißt, was sind deine Ziele, die du jetzt schon weißt und die nicht dein Trainer nur weiß? Also machst du dieses Jahr noch was? Nikolausläufe, Silvesterläufe, ja, das sind ja so die. Also Cross haben wir ja schon gestrichen, das haben wir verstanden.
Also Cross mache ich nicht, das wäre ja auch schon nächste Woche.
Ja, genau.
Da habe ich jetzt inzwischen, glaube ich, auch die Regensburg schon so, die wissen jetzt schon, dass ich das nicht so gern laufe, weil ich werde jetzt schon gar nicht mehr gefragt. Also ja, ich werde sicher noch den einen oder anderen Lauf machen, aber was jetzt genau, müssen wir mal gucken. Ich würde gerne im Frühjahr vielleicht nochmal Barcelona den Halbmarathon halt laufen, weil ich da eben auch meine Bestzeit gelaufen bin und da ganz gute Erinnerungen habe. Die Strecke eigentlich ganz cool ist, aber so müssen wir jetzt dann erstmal planen.
Und dann sag uns doch noch, weil du ja von einer sehr vielfältigen Grundausbildung kommst, wie wir festgestellt und gehört haben, machst du jetzt auch noch Alternativtraining oder hast du das dann irgendwann auch für dich abgehakt?
Also ich bin nicht so der Fan von Alternativtraining. Also,
da seid ihr schon zwei.
Ich sage jetzt mal, so das Einzige, wofür ich mich halt begeistern kann, ist halt Langlaufen oder auch Skirollern. Mhm. Aber Skirollern ist halt nicht so einfach, weil das kannst du halt jetzt in München relativ schlecht machen.
Ich habe gerade überlegt, aber ja, das ist, glaube ich, eher schwierig.
Das ist halt, ja, du hast ja keine Bremsen und das ist halt hier ein bisschen schwierig mit Verkehr und so weiter. Also das mache ich dann höchstens, wenn ich mal zu Hause bin. Da habe ich meine Skiroller noch von früher. Da kann ich dann mal eine Runde gehen. Und im Winter, wenn wirklich mal Schnee liegen würde, dann würde ich eigentlich auch ganz gern mal wieder langlaufen gehen und so. Und ich habe sogar auch irgendwann vor ein paar Jahren mal den König-Ludwig-Lauf mitgemacht, so als Wettkampf sogar im Winter. Also das mache ich nach wie vor relativ gern. Aber so andere Alternativsport, also Schwimmen, das geht bei mir irgendwie gar nicht, weil da ist mir immer kalt. Jetzt ist es noch kälter, jetzt habe ich noch mehr Ausreden, weil jetzt ist ja wegen Energiesparmaßnahmen wird der, habe ich gehört, wird das Wasser noch weniger gewärmt.
Da kann man also aber Neo anziehen, das ist gar kein Problem.
Jetzt ist es erst recht nichts mehr für mich. Also ich kann schon schwimmen, ich kann auch kraulen, aber es macht mir keinen Spaß. Ja. Und das andere ist halt Radfahren. Radfahren glaube ich, dass ich mich grundsätzlich schon dafür begeistern könnte. Also das ist eigentlich schon eine ganz coole Sportart, aber es kostet halt so viel Zeit. Und deswegen mache ich Radfahren halt auch nicht. Also auf so einer Rolle rumfahren, das ist halt nichts für mich. Wenn, dann halt irgendwo einen Berg hochfahren und da mal dann die Landschaft genießen oder so. Und Radfahren mache ich eher so, um von A nach B zu kommen. Also das finde ich so ganz cool, wenn man so sagt, okay, ich will jetzt mit dem Rad irgendwo hinfahren, da dann irgendwie schön essen gehen und dann wieder zurückfahren oder so.
Das aber ist auch so unser Ding hier eher.
Sport, jetzt 5 Stunden da irgendwie treten, das ist jetzt noch nicht so mein Ding, aber mein Vater will mich immer überreden und mein Bruder auch, weil die sind halt voll die Radfahrfans, ja.
Aber also man kann zum Beispiel super von euch an den Gardasee fahren, da einen Halbmarathon machen, ja, und sehr gut essen, ja, und ja, dann wieder nach Hause fahren, das geht.
Ja, genau. Also mein Vater macht so Touren manchmal so irgendwie 400 Kilometer oder so fährt er dann nachts los und dann den ganzen Tag und so, aber...
Alles klar.
Ja, genau. Also dafür kann ich mich jetzt auch noch nicht so begeistern. Aber genau, also mal gucken.
Ich sehe schon, die Perspektiven sind vielfältig. Auf jeden Fall familiär angelegt, ja. Also ja. Da kannst du noch ein bisschen von zehren, ja, von diesen Dingen. Aber Laufen ist halt ja auch manchmal einfach ganz schön, ne? Wenn man rausgeht.
Ist halt so einfach.
Nach dem Job das einfach, stimmt, ja, vielleicht dann auch mal vergessen kann, was einen geärgert hat, die letzten Stunden über. Ne?
Genau, und es ist halt auch egal, wo du bist. Also wenn du auch mal unterwegs bist, kannst du das auch machen, kannst du auch da ein bisschen die Gegend erkunden und so. Ich finde es schon immer recht praktisch, ja. Und du musst nicht viel mitnehmen. Das war ja beim Langlaufen schon immer Wahnsinn, was man da alles an Equipment so mitschleppen muss.
Ja, das ist einfacher
dann. Das Schöne beim Laufen, die Einfachheit und die Möglichkeiten, dass man das halt doch relativ easy fast überall eigentlich machen kann auf jeden Fall.
Ja, dann sagen wir herzlichen Dank dafür. Hast du eigentlich dein Training ausfallen lassen heute für uns?
Ich wollte gerade sagen, dass du die kostbare Zeit hier für uns geopfert hast, nach deinem langen Arbeitstag auch noch. Ey, das wissen wir sehr zu schätzen.
Ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen schlecht. Dass es nicht so war.
Es ist noch nicht so spät.
Ah, gut. Thea wartet wahrscheinlich die ganze Zeit drauf, dass wir endlich mit unseren Fragen durch sind, weil genau. Es ist jetzt 19.35 Uhr und jetzt
also beginnt für Thea erst um 8 los. Heute bin ich ja auch ein bisschen früher dann da gewesen, extra für euch. Nee, kein Problem. Von dem her werde ich jetzt dann wahrscheinlich noch die Schuhe schnüren. Eine kleine Runde. Mal schauen, genau, wie kalt es draußen ist.
Noch rausgehen. Ja, also umso mehr ein großes Dankeschön für deine Zeit und das sehr unterhaltsame Gespräch. Leute, falls ihr Thea noch nicht kennt, das ist natürlich dann schon ein Major Mistake, aber ansonsten gerne mal bei ihr am besten auf Instagram vorbeischauen, weil da bist du recht aktiv und teilst eben auch deinen sportlichen Werdegang. Verlinken wir in den Shownotes. Ansonsten die Suchfunktion hilft auch. Ja, Ralf, was steht bei dir am Wochenende an? Wahrscheinlich in Mainz jeden Tag Spiele kommentieren, logischerweise. Aber
also, du hast das ja immer noch nicht verstanden, das mit der Fußball-WM, das ist nicht nur, wenn Deutschland spielt, da spielen auch andere Mannschaften.
Und zwar jeden Tag, ja. Ja, also du hast sehr viel Spiele zusammenzufassen, ja. Die nächsten Tage, Wochen.
So ist das ja. Vor allen Dingen gucke ich ja auch alle anderen Spiele und das sind 4 am Tag. Da bleibt jetzt nicht mehr so ganz viel übrig, ja. Aber ich versuche...
Hartes Arbeitsleben, oder? Denkt sich Thea gerade auch.
Ja, nun, aber das... Das Drumherum ist halt dann doch...
Da müsste ich aufpassen, dass ich nicht einschlafe, wenn ich die ganzen Spiele
habe. Ja, manchmal ist das auch eine Gefahr, da hast du schon recht.
Ne? Ich habe irgendwie einen schon mal geguckt und es war dann 0-0 oder so. Das war dann so ein bisschen langweilig.
Das sind die harten Prüfungen, ja. In meinem Job sind das die harten Prüfungen. Ne? Da noch was draus zu machen. Nee, aber tatsächlich habe ich ja gesagt, ich versuche schon noch ein bisschen zu laufen. Außerdem ist am Wochenende noch Triathlon Night of the Year in Langen. Ja, und ich vielleicht schaffe ich das noch da am Samstagabend mal vorbeizuschneisen. Ja, danach die Woche ist Wahl zum Läufer und zur Läuferin des Jahres.
In Krombach wahrscheinlich immer noch, oder?
In Trier.
Ah, in Trier, diesmal, okay.
Mhm. Und da sind ein paar sehr gute Läuferinnen und Läufer angesagt, völlig überraschend. Da freue ich mich auch schon ein bisschen drauf, aber das muss ich jetzt so ein bisschen hier in die WM einbauen. Hoffen wir, dass das klappt. Und noch die ein oder andere Runde hier am Rhein in Mainz. Das ist wirklich sehr, sehr schön zu laufen.
Das klingt nach einem hervorragenden Plan. Ich hoffe, ihr zu Hause habt auch die Laufschuhe natürlich bereitstehen. Wir wissen, ihr hört die Folgen immer sehr gerne beim Laufen. Wir haben uns nach der etwas kürzeren Folge letzte Woche jetzt mit Thea doch mal wieder Mühe gegeben, mal in die 90 Minuten zu knacken. Für Thea ist es ein bisschen zu kurz, deswegen die Hörbücher. Ich hoffe, für euch ist es noch ausreichend. In diesem Sinne, wir wünschen euch natürlich auch einen guten Start ins Wochenende und freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet.